Der heilige Schutzengel, unser unsichtbarer Begleiter und Beschützer. Beispiele aus den Schriften von Pfarrer Alfons Maria Weigel. Zusammengestellt von Clemens Kieser. Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art vorbehalten. Urheberrecht Copyright. Als Ruhestandspriester, schon einige Jahre krank, erlitt Pfarrer Alfons Maria Weigel eines Tages in der Kirche eine große Herzschwäche. Er wurde ohnmächtig, stürzte rücklings an den Stufen des Altars und schlug mit dem kranken Hinterkopf auf das Pflaster. Die Gläubigen waren tief erschrocken. Nach einer guten Weile kam er wieder zu sich. Man trug ihn in die Sakristei und sein erster klarer Gedanke, den er fassen konnte, war, dass es kein Todessturz wurde, verdanke ich meinem heiligen Schutzengel, meinem Priesterengel. Es folgte ein monatelanges schweres Krankenlager. Aber er überstand alles und hat die Hilfe der heiligen Engel an Leib und Seele immer wieder erfahren. Ihnen zum Dank versprach er, eine kleine Schrift zu schreiben. Er schrieb dann noch zwei weitere Taschenbücher über die heiligen Engel. Pfarrer Alfons Weigel starb 1990. Der Herausgeber kannte ihn noch und hat vom Maristendruck, der die Rechte für seine Bücher besitzt, die Erlaubnis erhalten, diese neu zu veröffentlichen. Dafür sei Dank gesagt. Aus diesen Büchern und Schriften stammen die folgenden Beispiele. Einleitung. Am ersten Sonntag im September feierte man früher den sogenannten Schutzengelsonntag und den ganzen Monat September bezeichnete man als den Schutzengelmonat. Die Kirche lädt uns dadurch ein, mehr an unsere heiligen Engel zu denken. Wir werden an unseren unsichtbaren Begleiter, den heiligen Schutzengel, erinnert. Der gute Gott hat ihn uns von frühester Kindheit an zur Seite gestellt. Er ist immer bei uns geblieben und will uns auch weiterhin beschützen. Der liebe Gott hat ihn uns gegeben, damit wir sicher zur ewigen Glückseligkeit gelangen. Unser Schutzengel ist bei uns, er führt uns sicher auf diesem Weg und schützt uns vor den vielen Gefahren, die für Leib und Seele bestehen. Der Schutzengel verlässt uns nicht. Auch dann nicht, wenn alle anderen Freunde uns im Stich lassen. Er ist treu bis zu unserer letzten Stunde. Wenn heutzutage von dem Schutzengel gesprochen wird, so kommt als Antwort allzu oft ein Achselzucken oder ein Lächeln über die Einfalt derjenigen, die noch an so etwas glauben. Er wird wie eine Märchengestalt für Kinder angesehen, mehr aber gar nicht, wenn überhaupt. Aber auch mancher, der an die heiligen Engel glaubt, hat eine falsche Vorstellung von ihm oder betet zu wenig zu ihm. Leider gibt es im Bereich der Esoterik so manche falsche Engel, die wie ein Wolf im Schafspelz uns ganz woanders hinführen wollen. Hier gilt der Satz von Mephistoles bei Goethe: Warum lässt du dich mit uns ein, wenn du die Folgen nicht kannst tragen? Das gilt von vielem, ob Alkohol, Drogen, freier Liebe, Geld, Macht und Karrierestreben. Dahinter stehen auch mächtige Geister der Verführung, die uns schließlich binden. Die Schutzengel sind heilige Engel, das heißt reine geschaffene Geister. Das heißt, sie schauen immerfort den dreifaltigen Gott. Sie leben in der ewigen Herrlichkeit. Der liebe Gott hat jedem von uns einen seiner heiligen Engel als persönlichen Leib- und Seelenwächter geschenkt. Schon in den Psalmen beten wir, die Engel sollen dich auf ihren Händen tragen, dass dein Fuß sich an keinen Stein stoße. Nicht nur unseren Leib beschützen sie in den vielen täglichen Gefahren, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, sondern und vor allem unsere Seele. Diese wollen sie vor den vielen Fallstricken des bösen Feindes bewahren. Die alten Geisteslehrer sagen uns, dass wir auch einen bösen Engel haben, der uns immer wieder verführen will. Denn woher kommen die plötzlichen Versuchungen, die Gedanken der Rache oder, wie es ein griechischer Geistlicher mal formulierte, die Filme in der Fantasie, vor denen sogar Heilige nicht geschützt sind? Nicht allein die Kinder brauchen einen Schutzengel, der sie vor manchen unüberlegten Handlungen bewahrt, alle Menschen, auch die Erwachsenen, jung und alt, will Gott vor den Schlingen des Teufels behüten und denen, die hineingefallen sind, wieder heraushelfen. Was vor langer Zeit der Herr zu Moses gesagt hat, das gilt auch heute noch: Siehe, ich sende meinen Engel, dass er vor dir hergehe, damit er dich auf deinem Weg behüte und dich an den Ort führe, den ich bereitet habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Glaubt nicht, ihn missachten zu dürfen. Exodus 23, 20. Gott hat jedem einen Schutzengel gegeben, wie einst dem jungen Tobias den heiligen Raphael. Raphael begleitete den Jüngling auf seiner Reise und rettete ihn beim Baden vor dem großen Fisch in der Tigris. Raphael führte ihn weiter und Tobias gelangte sicher bei seinen Verwandten an. Der heilige Raphael verhalf dem Tobias zu einer glücklichen Ehe und holte ihm sogar das ausgeliehene Geld seines Vaters von dem Schuldner zurück. Schließlich begleitete dieser heilige Erzengel den Tobias mit seiner Frau zurück zu seinem Vater. Dort angekommen wies er den Tobias an, seinen blinden Vater zu heilen, und der Vater wurde wieder sehend. Der Vater wollte voll des Dankes diesem treuen Beschützer und Helfer die Hälfte des zurückerhaltenen Geldes dafür schenken. Jedoch Raphael sagte ihnen: Preist Gott und dankt ihm. Gebt ihm die Ehre und dankt für alles, was er euch getan hat. Raphael gibt sich schließlich zu erkennen und sagte wörtlich: Während all dieser Tage bin ich euch sichtbar gewesen. Aber ich aß und trank nicht, ihr saht nur eine Erscheinung. Und jetzt dankt Gott, denn ich steige auf zu dem, der mich gesandt hat. So ist es auch, falls jemand einmal die Gunst bekommen hat, seinen Schutzengel zu sehen. Was man in einem solchen Fall sieht, ist nur eine Erscheinung, damit man erkennt, der heilige Schutzengel ist da. Doch einen Körper, wie wir haben die Engel nicht, und so brauchen sie auch nicht essen oder trinken. Sie schauen immerfort den dreifaltigen Gott, und sie schützen uns nach dem Willen Gottes, und dafür sollen wir, wie der heilige Erzengel Raphael sagt, allezeit Gott preisen und danken. Siehe, so spricht der Herr zu uns: Ich sende meinen Engel, dass er vor dir hergehe, damit er dich auf deinem Weg behüte und dich an den Ort führe, den ich bereitet habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Glaubt nicht, ihn missachten zu dürfen. Exodus 23. Und so helfen uns auch heute noch die Engel Gottes, wenn wir sie treu verehren. Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Bezeugte Tatsachen aus dem Leben. Ein Priester erzählt: 1925 durfte ich als Student meine erste Romfahrt machen. Sie hätte mir aber beinahe das Leben gekostet, und zwar durch meinen eigenen Leichtsinn. Gleich manchen wagemutigen Römern hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, manchmal von der fahrenden Trambahn abzuspringen. Eines Abends fuhr ich wieder von der Innenstadt in mein Quartier, das am Stadtrand lag. Es war schon ziemlich dunkel. Weil die Trambahnhaltestelle etwas weiter von meinem Hotel entfernt war, sprang ich kurzerhand wieder unter dem Fahren ab. Mit einem Schwung sondergleichen wirbelte ich auf dem Trottoir mehrere Meter dahin, bis ich mit meinem Kopf an einer Mauer stand. Es tat mir nichts mehr, aber wäre ich 3 Sekunden später abgesprungen, dann wäre ich unfehlbar mit aller Wucht an das hervortretende Mauerreck gerannt und mit zerschmettertem Kopf liegen geblieben. Den ganzen Abend dankte ich meinem Schutzengel, der mein Leben so wunderbar behütet hat. Ich war ihm von dieser Stunde an mehr wie bisher verbunden. Auch als Kaplan erlebte ich mehrmals den greifbaren Schutz des heiligen Engels in Gefahren des Leibes und der Seele. Vermutlich Pfarrer Weigel selbst, der 1927 zum Priester geweiht wurde. Die heiligmäßige Mutter Maria Theresia Meyer-Bernhold schrieb mir eines Tages: Bitte, übergeben Sie jeden Morgen Ihre Pfarrgemeinde durch ein kurzes Stoßgebet dem Schutzengel der Gemeinde. Sie werden bald merken, wie fruchtbar sich das auswirkt. Ein andermal bat sie: Beten Sie im Anschluss an den täglichen gemeinsamen Fatima-Rosenkranz im Gotteshaus zu Ehren der Engel aller Pfarrangehörigen ein Vaterunser. Sie werden die Frucht dieses Gebetsgrußes spüren lernen. Ich tat es und gewann die innere Gewissheit, dass das Band mit den Pfarrangehörigen enger wurde. Ja, ich wurde innerlich gedrängt, oft die Engel all der meinen zu grüßen, die Engel der Kinder, der Jugend, der Eltern, der Kranken, der Sterbenden, der Abseitsstehenden und der Kirchengegner. Ich wurde gedrängt, mit den Engeln öfter im Gebet zu reden und alle Sorgen mit ihnen zu besprechen, gelegentlich auch eine heilige Votivmesse zum Dank zu feiern. Immer wieder wurde ich angeregt, im Stillen recht häufig zu segnen, und zwar nicht nur die eigenen Pfarrangehörigen, sondern alle Kranken und Sterbenden auf dem weiten Erdenrund. Alle Priester, Missionare und Ordensleute, die ganze heilige Kirche Gottes, alle Regierenden und Verantwortlichen der Völker, besonders auch die armen Seelen. Diese häufige Segensanregung schreibe ich in großer Dankbarkeit den heiligen Engeln zu. Ein Kamin stürzt ins Kinderkrankenhaus. Der bekannte Schutzengel Pater Gerard Stegmiller aus München, gestorben 1954, berichtet folgende erschütternde Begebenheit. In München war vom 8. auf 9. Februar 1949 eine Sturmnacht. Vom nahen St. Paul verkündete die Turmuhr eben 3/4. Da gab es einen entsetzlichen Schlag in der Universitätskinderklinik oder Haunersches Kinderspital. Balken krachen, Steine poltern, Eisen knirschen, Verputz hagelt nieder, Kinder schreien auf und alles ist wieder totenstill. Ein Hauskamin zerschlug das Dach, den Speicherboden, die Saaldecke, die Schmalseiten der eisernen Bettstellen und begrub die Betten samt den Kindern unter einem Schutthaufen und einem Wirrwarr von Balken, Betonklötzen und Ziegeln. Die Nachtärzte drücken die Tür einen Spalt weit auf. Das Herz krampft sich zusammen. Denn da ist doch alles tot in dieser grauenvollen Stille. Aber nein, ein Licht flammt auf. Und schon arbeitet sich der Stubenälteste mit 8 Jahren aus seinem Schutthügel heraus. Herr Chefarzt, geben Sie mir das Licht, da drunten liegt der Dieter, da der Horst, dort der Heribert, da der Waldemar, da der Helmut und dort im Eck unser Dietlindchen. Und was tut dir weh? Nichts. Darum kann ich gleich das Licht halten. Eine barmherzige Schwester leuchtet vom Dachboden herab mit einer elektrischen Lampe. Das sofort alarmierte Aufräumungskommando der Feuerwehr ist mit seinem Chef zur Stelle. Die Herren schaffen wirklich vorbildlich und werden des Staunens nicht mehr fertig. Ein Betonklotz hat ein Bett zu Boden geschlagen. Doch siehe, neben dieser schützenden Wand, liegt wohlbehalten der Kleine und fliegt dem rettenden Arzt um den Hals, denn beim Onkel Doktor ist er wie immer geborgen. Vereinte Kräfte bergen jetzt Kind um Kind lebend und unversehrt aus dem Schuttmeer. Wer nicht glauben will, dass die Kinder Schutzengel haben, der soll kommen und uns Schutt aufräumen helfen. Im hell erleuchteten Operationssaal ein behutsames fachkundiges Untersuchen. Wirklich keine Verletzung, nicht einmal eine Schramme, nur, die Augen sind nicht ganz staubfrei. Das ist nicht schlimm, da kann man helfen. Jetzt warmes Bad, frische Wäsche, eben Überzug eines Notbett in einem Waschkorb, auf einem Liegestuhl, auf einem Sofa und die kleine Welt schläft wie selbstverständlich weiter. Aber nicht alle, Sieglindchen schaukelt lustig im Wäschekorb, wie bei Tag, wenn sie gut aufgelegt ist. Tags darauf bekam jedes Kind ein Schutzengelbildchen zur steten Erinnerung, wie sich an ihm das Schriftwort erfüllte. Eine Krankenschwester war im Gefrierraum eingesperrt. Einmal musste ich noch spät abends in den Keller, um aus dem Gefrierraum eine Medizin zu holen. Unversehens klappte hinter mir die schwere Türe, die innen kein Schloss hatte, des Gefrierraums zu und ich war gefangen. Da um diese Zeit niemand mehr um die Wege war, der mein Klopfen hätte hören können, so setzte ich all meine Hoffnung auf die heiligen Engel. Stürmisch flehte ich sie an, sie möchten mir doch bald helfen, da ja sonst die ganze Nacht niemand die Kranken im Stock betreue. Und es dauerte gar nicht lange, so wurde die Türe von außen aufgemacht, und eine alte Schwester stand davor und sagte, sie sei so gemahnt worden, doch noch einmal im Keller nachzuschauen, ob alles stimme, und sie sei deshalb, noch einmal rasch aufgestanden und heruntergekommen. Wie haben wir beide gedankt? Früher hatten die Gefrierräume nur außen Schnappverriegelungen. Da war gefährlich, zumal die Türen durch die Scharniere quasi von selbst zufielen. Das Auto blieb plötzlich stehen. Mein Missionsgebiet ist so groß, dass ich immer schon am Donnerstagabend nach der Heiligen Stunde wegfahren muss, wenn ich bis zum Herz-Jesu-Freitagabend alle meine stundenweit auseinanderliegenden Leuten mit den Heiligen Sakramenten betreut haben wollte. Aber an einem Donnerstag ging abends ein so schweres Gewitter nieder, dass ich bis 3 Uhr morgens aufgehalten wurde. Dann aber empfahl ich dem heiligen Erzengel Raphael wie immer auch diese Fahrt. Etwa 2 Stunden ging es über ausgewaschene Wege ziemlich flott vorwärts. Da stockte plötzlich der Wagen und blieb stehen. Nichts half, ich musste aussteigen und nachschauen. Merkwürdigerweise fehlte gar nichts, Benzintank, Zündkerzen, Hebel, alles in Ordnung. Also stieg ich wieder ein und bat die heiligen Engel um ihre Hilfe. Und siehe, der Wagen sprang ganz brav an. Doch musste ich ihn schon nach wenigen Metern scharf stoppen, die ganze Straße war in einen tiefen Abgrund gerutscht. Wäre ich in dem alten Tempo weitergefahren, hätte ich unmöglich mehr bremsen können und ich wäre verloren gewesen. Sirenenalarm lässt ein Feuer entdecken. Eines Abends nach dem Essen ertönte laut die Sirene. Erschrocken sprangen alle auf, und natürlich schaute man zuerst im eigenen Hause nach. Und richtig brannte es hinter dem Haus beim Schub-Pen schon ganz hell. Sofort lief alles, um zu löschen, und es konnte das Feuer Gottlob auch bald gelöscht werden. Weil wir aber nicht glauben konnten, dass man dieses Feuer in dem etwa 3/4 Stunden entfernten nächsten Ort hatte sehen können, fragten wir telefonisch bei der dortigen Feuerwehr an, wo es brenne, aber dort war keine Sirene gegangen, nirgends in der Umgebung hatte man eine gehört. Aber hätten wir sie nicht gehört, wäre unser Haus in dieser Nacht abgebrannt. Nun beten wir und unsere Kinder noch lieber, dass die heiligen Schutzengel uns behüten mögen. Die heiligmäßige Mutter Maria Theresia Meyer-Bernhold schreibt: Vielfach plauderte ich als Kind mit dem Schutzengel. Ich erzählte ihm und gab Aufträge für den Himmel, mit allen möglichen Bitten kam ich zu ihm. Er musste beim Lernen helfen, Schmerzen lindern. Beim Spiel durfte er mitspielen und bekam stets die besten Sachen. Beim Beten bat ich den Engel, dass er mitbete und mein Gebet dann zu Jesus und der Gottesmutter bringe. Ich teilte mit ihm alle Schwierigkeiten und Freuden. Seine Mahnungen halfen mir sehr viel. Seine Stimme war mild und alles mit feiner Ruhe gesprochen. Es wirkte jedes Wort friedlich und stärkend. Beim An- und Auskleiden wusste ich, dass ich nicht allein war. Der Schutzengel war anwesend, und ich wollte ihn nicht durch schlechtes Benehmen kränken. Die Schutzengelverehrung brachte natürlich Opfer mit sich, vor allem Entsagungen. Das darf ich nicht tun, weil es der Schutzengel sieht. Jenes darf ich auch nicht tun, sonst weint er. Es gehört für ein Kind manchmal Mut dazu, sich dauernd an den Schutzengel gebunden zu wissen und durchzuhalten, denn die Versuchungen machen auch vor dem Kind nicht Halt. Andererseits ist für das Kind die Liebe zum Schutzengel ein feiner Halt und zugleich eine weise Bindung, die im Leben oft von großer und wichtiger Bedeutung sein kann. Dies war bei mir der Fall. Ich beginne jeden Tag mit dem Schutzengel, ebenso jede Nacht. Ich bitte ihn täglich um den Segen für alle, die ich lieben darf, auch für das Vaterland und so weiter. Ich habe nie versäumt, die 9 Engelchöre zu verehren. Ich betete oft und gerne zu den Himmelschören. Jede Stadt, jedes Haus, selbstverständlich auch jede Kirche, jeder Friedhof hat seine Engel, auch Fluren und Wälder haben sie, die Schöpfung Gottes steht im Schutz der Engel. Es gäbe noch viel mehr Elend in der Welt, wenn nicht durch Gottes Güte ganze Heere von Engeln eingesetzt wären. Sie sind ein machtvoller Bestand, eine Welt innerhalb unserer Welt. Ich liebe es auch, die heiligste Dreifaltigkeit, die Gottesmutter, die Heiligen durch die Engel zu grüßen. Schicken wir doch oft den Schutzengel zu den armen Gefangenen in Russland. Das ist eine Tat der Liebe. Eine Lehrerin berichtet: Eine Woche vor Weihnachten ging ich mittags von der Schule heim. Auf der anderen Straßenseite ging ein kleines Mädchen aus meiner ersten Klasse. Als es mich erblickte, rannte es auf dem kürzesten Weg zu mir herüber und geriet unter die fahrende Straßenbahn. Das Kind wurde schwer verletzt vorgezogen, blutüberströmt. Weil ich mich an seinem Unglück schuldig fühlte, bestellte ich in unserem Kloster eine Messnovene zu Ehren der heiligen Engel in dringender Bitte um Hilfe. Ich kann die Freude und Dankbarkeit nicht schildern, als bei Schulbeginn nach Dreikönig das Mädchen wieder gesund in der Schulbank saß. Kein Schaden, keine Entstellung war zurückgeblieben. So oft ich den Straßenbahnfahrer treffe, beteuert er mir, wie danke ich unserem Herrgott, dass das Kind wieder heil ist. Eine Krankenschwester erzählt: Als ich eines Morgens nach einem schweren Nachtdienst auf dem Weg zur Kirche war, begegnete mir das Auto unseres Chirurgen. Ein Jährschrecken durchfuhr mich, hatte der Arzt doch noch spät abends nach der letzten Operation gesagt: Schwester, kochen Sie mir die Instrumente noch aus, denn ich habe gleich am Morgen wieder eine schwere Operation. Und nun hatte ich in dieser schweren Nacht, allein im Stock bei so vielen frisch Operierten, das aus Kochen, Sterilisieren, vergessen. Verzweifelt lief ich zurück, in der Hoffnung, vielleicht noch vor der Operation dort zu sein. Aber als ich ankam, sagte die diensthündische Schwester gleichmütig: Der Kropf wird schon operiert. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Hilfe der heiligen Engel anzuflehen, sie mögen durch ihre Hilfe und Fürbitte gutmachen, was ich versäumt hatte und nun so bereute. Und Gott war so gut. Die Heilung des Patienten erfolgte gut und schnell und ohne jede Komplikation. Aber nun bitte ich die heiligen Engel schon vorher um ihre Hilfe. Und ich habe seither auch nichts mehr versäumt. Eine Pilgergruppe berichtet, unser Ziel war Lourdes und Fatima. Mit dem Omnibus 6000 Kilometer hin und zurück. Am ersten Tag vor der Abfahrt beteten wir auf Vorschlag eines Priesters gemeinsam im Omnibus zur Gottesmutter, zum heiligen Josef, zum heiligen Engel des Fahrers sowie zu allen Engeln der Mitpilger drei Ave Maria um Schutz und sicheres Geleit. Täglich am Morgen, bevor wir wieder weiterfuhren, wiederholten wir gemeinsam unsere drei Ave Maria. Die heiligen Engel gewährten uns mit Gottes und Mariens Hilfe sicheren Schutz. Sie waren unsere besten Reisebegleiter während dieser 14 Tage. Über manche Fährnisse kamen wir glücklich an all unsere Wallfahrtsziele und wieder heil nach Haus. Feindschaft durch Gebet zu den heiligen Schutzengeln überwunden. Eine Großbäuerin erzählt, wir waren jahrelang mit der Nachbarschaft verfeindet. Wir konnten uns gegenseitig nicht genug Bosheiten antun. Während der Volksmission wurde gepredigt, bei Feindschaften müsse die Absolution verschoben werden, bis eine Aussöhnung erfolgt sei. So haben wir uns zum Schein freundlich gegrüßt und vom Wetter gesprochen. Wir Frauen beichteten beim gleichen Missionspater und erhielten zur Buße, einen Monat lang täglich etwas Bestimmtes zu den heiligen Schutzengeln der Feinde zu beten. Wir taten es blieb uns nicht anderes übrig. Als der Monat zu Ende war, war auch die Feindschaft verschwunden. Wir wurden sogar gute Freunde. Die beiden Männer sind ein Herz und Sinn und lachen über die Vergangenheit, wir haben doch wirklich gesponnen. Die beiden Frauen sind wie zwei Schwestern geworden, die einander beraten und helfen. Und die Kinder sind hier und dort wie zu Hause. Und das alles nun schon 6 Jahre lang. Hochwürden, predigen sie es oft, bei Feindschaften still sein, aber täglich die heiligen Engel der Gegenpartei anrufen. Die Frau eines Alkoholikers erzählt. Es war anlässlich einer Volksmission. Eine Frau aus einem Nachbarort suchte einen bestimmten Pater auf. Hochwürden, ihr Rat, die heiligen Schutzengel der Umwelt anzurufen, hat sich schon bewährt. Mein Mann ging nicht alle Tage ins Gasthaus. Aber wenn er ging, kam er meistens spät in der Nacht betrunken heim. Nun hörte ich ihren Rat, besucht der Mann das Gasthaus, soll die Frau zu Hause seinen Schutzengel und die Engel seiner Tischgesellschaft vertrauensvoll grüßen und bitten. Sofort befolgte ich diesen Rat. Seit einiger Zeit nun kommt mein Mann um 10 Uhr heim, ist guter Dinge und nicht berauscht. Jüngst sagte er, Frau, ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn es auf 9:30 Uhr zugeht, dann werde ich unruhig. Es treibt mich förmlich fort. Das Bier schmeckt mir nimmer, die Gesellschaft passt mir nie mehr. Es ist, wie wenn mich jemand fortziehen wollte. Da muss es mir am Herzen fehlen. Ich muss doch mal zum Doktor gehen. Oh, dir fehlt nichts, du bist kerngesund. Ich kenne dich doch schon lange. Geh nur immer gleich heim, das ist dir am gesündesten. Die Frau gestand, diese Unruhe kommt nach meiner Überzeugung vom heiligen Schutzengel. Denn während der Mann im Gasthof war, habe ich zu Ehren seines Schutzengels und der heiligen Engel Allah im Gasthaus den schmerzhaften Rosenkranz gebetet, damit mein Mann sich wirklich erhole und abspanne, aber nicht der Trunksucht verfalle. Eine seit vielen Jahren bettlägerige Frau schreibt, beim Morgengebet stelle ich mich täglich unter den besonderen Schutz meines Engels, Engel Gottes. Des höchsten Vaters Liebe hat mich dir anempfohlen. Beschütze, heilige, leite, führe und regiere mich. Dann grüße ich die heiligen Schutzengel all, meiner Kinder, Angehörigen, Freunde und Wohltäter, aller, die mich pflegen, aller Priester, der Jugend und besonders aller Menschen, deren Seele in Gefahr steht, ewig verloren zu gehen. Rufen die Glocken des Gotteshauses zum heiligen Messopfer, dann bitte ich meinen Schutzengel, für mich die heilige Messe zu besuchen und zwar mit dem uralten Gebet. Heiliger Schutzengel mein, geh für mich in die Kirch hinein. Knie hin an meinen Ort, bett für mich die Messe dort und so weiter. Sind die Schmerzen manchmal so groß, dass ich zum Beten zu müde bin, dann freue ich mich in dem Gedanken, eure Engel schauen immer da in das Antlitz Gottes. Verliere ich durch Besuche oder Radio zu sehr die Sammlung in Gott? Dann ist mir obiger Gedanke ein großer Trost. Wie oft durfte ich des heiligen Schutzengels Hilfe in rein natürlichen Dingen immer wieder erfahren? Wenn ich zudem ganz allein auf meinem Lager liege, weil die Angehörigen auf dem Feld sind, und ich bräuchte ganz dringend Hilfe, dann bitte ich meinen heiligen Engel, er möge mir einen Menschen schicken und wirklich Es kommt jemand aus der Nachbarschaft und leistet mir Hilfe. Wenn ich beim Rosenkranzbeten vor Müdigkeit manchmal einschlafe, habe ich das sichere Bewusstsein, dass mein guter Engel für mich weit erbetet. Ich glaube, es wäre eine große Leere in meinem Leben, müsste ich die Verbindung mit meinem heiligen Schutzengel aufgeben. Arme Menschen, die meinen, der Schutzengel sei nur für die Kinderwelt da oder es gebe überhaupt keinen. Das Zeugnis der Heiligen Schrift und der Überlieferung. Was sagt die Heilige Schrift von den heiligen Engeln? Sie lässt uns an hunderten Engelstellen etwas von deren Schönheit, Größe und Macht ahnen, aber nur ahnen. Die Engel sind die Ersterschaffenen Gottes, seine strahlendsten Ebenbilder, ausgestattet mit einem leuchtenden Verstand, mit Gottner Erkenntnis, mit machtvollem Willen, den Gesetzen von Raum und Zeit niemals unterworfen, kraftgewaltige Vollstrecker des göttlichen Wortes. Alles, was wir von den Engeln sagen oder schreiben, ist von menschlichen Erkennen und Erleben her beurteilt. Es reicht nie im Entferntesten an ihre himmlische Herrlichkeit. Sie sind nach Petrus Träger der Herrlichkeit, 2 Petter 2,11. Leider haben die Menschen diese gewaltigen Geistwesen in ihren Darstellungen verniedlicht und oft grausam verkitscht. Wir können uns die Engel nur in einer für uns verständlichen Gestalt, eines Idealmenschen, eines verklärten jungen Menschen, vorstellen. Die Heilige Schrift erwähnt die Chöre der Engel, Seraphim, Cherubim und Throne, Herrschaften, Kräfte, Gewalten und Fürste, Erzengel und Engel. Der erste, der deutlich von den 9 Chöre schreibt, ist der heilige Dionysius. Die 3 obersten Chöre sind die großen Anbeter des dreifaltigen Gottes, sie sind zugleich die Mittler zwischen Gott und den tiefer stehenden Chören. Sie sind Diener Gottes, seiner Kirche, sowie aller Menschen. Sie führen, behüten, beraten, mahnen und verteidigen die Menschen im Kampf gegen die höllischen Mächte. Sie sind die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der heilige Michael als Fürst der himmlischen Herrscharen ist ein Seraph, genauso Gabriel. Raphael sagt, dass er einer der 7 Engel vor dem Thron Gottes ist. In Lourdes sind die 7 Gaben des Heiligen Geistes als 7 Seraphe dargestellt, denn die Engel vermitteln uns die Gnaden des Heiligen Geistes. So spricht der Herr schon bei Moses. Siehe, ich sende meinen Engel, dass er vor dir hergehe, dich auf dem Weg behüte und dich an den Ort führe, den ich bereitet habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Glaube nicht, ihn missachten zu dürfen. Wenn du sündigst, wird er dir nicht verzeihen, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, durch diesen Engel, so werde ich der Feind deiner Feinde sein und schlagen, die dich schlagen. Und mein Engel wird vor dir hergehen. Diese Worte aus Exodus 23, 20 bis 23, sind die Worte aus der Lesung vom Schutzengelfest und gelten für jeden von uns. König David schreibt im Psalm 90, diesem ergreifenden hohen Lied des Gottvertrauens, Gott hat seinen Engeln deinetwegen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie sollen auf ihren Händen dich tragen, dass dein Fuß sich an keinem Stein stoße, schreiten kannst du auf Nattern und auf Schlangen, zertreten wirst du Löwen und Drachen. Psalm 90, 11 bis 13. Eine wunderbare Stelle, die uns einmalig Gottes Vaterliebe zum Menschen aufleuchten lässt. Er hat nicht nur seinen Sohn für uns dahingegeben, er hat uns auch seine Diener zur Seite gestellt, die schon einmal am Anfang das Böse besiegten. Nach seinem Willen sollen die Engel die Menschen auf allen Wegen geleiten und vor Gefahren des Leibes und der Seele behüten. Stein bedeutet nach den Gottesgelehrten die steinernen Tafeln des Moses mit den 10 Geboten Gottes. Die Engel sollen uns also zuallererst vor Übertretungen der Gottesgesetze bewahren helfen. Sie sollen uns ferner schützen vor Nattern und Schlangen, das heißt, vor Bosheit, Neid, Missgunst, Falschheit, Verlogenheit der Menschen und des Teufels, sowie vor Löwen und Drachen, das ist Gewalt und Ungerechtigkeit, denen wir im Leben ausgesetzt sind. Ihre Engel schauen das Angesicht meines Vaters. Im Evangelium sagt Jesus, die ewige Wahrheit selbst, seht zu, dass ihr keines von diesen Kleinen verachtet, denn, ich sage euch, ihre Engel schauen immer da das Antlitz meines Vaters, der im Himmel ist. Matthäus 18, 10 bis 11. Der Herr sagt, dass sie alle einen Engel haben und dass diese Engel in das Angesicht des himmlischen Vaters schauen, etwas Wunderbares, Göttliches, und dass sie darum von dort herrliche Erkenntnisse und Macht für ihre Schützlinge erhalten. Wenn auch an dieser Stelle Jesus nur von Engeln der Kinder spricht, so ist es katholischer Glaube von Anfang an, dass alle Menschen einen Engel haben. Denn es ist im Alten und Neuen Bund immer wieder von den begleitenden, schützenden, helfenden Engeln die Rede. Einige Beispiele dafür: Ein Engel tröstete die weinende Hagar und zeigte ihr für das Wertwurstende Kind die rettende Quelle. Engel führten Lot und seine Familie aus der brennenden Stadt Sodoma. Der Engel Raphael geleitete Tobias in das fremde Land, rettete ihn vor dem Rachen des Fisches, führte ihm in Sarah eine gute, tüchtige Lebensgefährtin zu, brachte ihn wieder heil nach Hause und schenkte dem blinden Vater das Augenlicht wieder. Ein Engel war bei Josua, als es soweit war, dass die Israeliten in das Land der Verheißung einziehen sollten. Ein Engel munterte Gideon zum Kampf auf. Ein Engel rettete Samson aus der Knechtschaft der Philister. Ein Engel des Herrn schlug in einer Nacht 185.000 Mann im Lager der Assyrer. Auch die Makkabäer wurden durch Engel im Kampf unterstützt. Engel holten Petrus und Johannes aus dem Gefängnis. Ein Engel befreite den schlafenden Apostelfürsten aus dem mit vier Wachen besetzten Kerker, und als die Jünger nachts von der Magd erfuhren, Petrus stehe draußen an der Tür und klopfe. Da sagten sie: Du bist von Sinnen, das ist nicht er, es ist sein Engel. Auch erfahren wir aus der Bibel, dass die Engel den Sterbenden beistehen und ins himmlische Reich geleiten. Der Herr selbst hat uns dies in der Parabel ganz plastisch erzählt. Da starb der arme Lazarus und wurde von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Lukas 16, 22. Christus der Herr kam, um alle zu retten. Er will nicht, so sagt Petrus in seinem zweiten Brief, dass auch nur ein einziger verloren gehe. Alle sollten zur Sinnesänderung kommen. Dazu sind die Engel als mächtige treue Helfer gegeben. Ja, immer und immer ist die Rede von den heiligen Engeln als Wächter und Schützer, als Begleiter und Helfer der Menschen. Es ist Glaubenssatz der Kirche, dass jeder Mensch durch das Erbarmen Gottes einen Schutzengel hat. Ein wunderbares Geschenk des himmlischen Vaters. Da diese den einzelnen Gliedern des mystischen Leibes Christi dienen, dienen sie Christus dem Haupt selbst. Engel sind von Anfang bei Jesus, bei der Verkündigung, bei der Geburt singen sie das Gloria, nach der Versuchung in der Wüste, am Ölberg, an Ostern und an Himmelfahrt. Das Zeugnis der Kirchenväter und Heiligen. Der heilige Hieronymus lehrt: So groß ist die Würde der Seele, dass eine jede von Geburt an einen Engel zu ihrem Schutz zugewiesen erhält. Die heilige Cecilia sagte zu ihrem Gatten: Ich habe einen Engel als Beschützer meines Leibes, der eifersüchtig auf meine Ehre ist, verletze sie nicht. Der heilige Augustinus bekennt: Wenn Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, warum soll er nicht seine Engel schicken? Mit großer Sorgfalt und achtsamen Eifer stehen uns die Engel zu allen Stunden und an allen Orten hilfreich bei. Sie eilen besorgt zwischen uns und Gott hin und her. Und er fährt fort: Ach, wie doch die Engel uns lieben, sie helfen in der Arbeit, sie beschützen in der Ruhe, sie feuern im Kampfe an, sie krönen im Siege. Groß ist ihre Sorge, groß der Erweis ihrer Liebe zu uns. Der heilige Bernhard sagt: Eine Seele ist nie ohne Geleit der Engel. Es sage mir keiner, wo sind sie oder wer hat sie gesehen. Diese so erleuchteten Geister wissen, dass eure Seele mehr Wert hat als die ganze Welt. Ist das nicht eine lichte, trostvolle Wahrheit? Sollen wir nicht von Herzen dafür danken? Magnificat. Der heilige Thomas von Aquin lehrt: Die heiligen Engel beginnen ihr Schützeramt vor der Taufe. Sie verlassen die ihnen Anvertrauten nie ganz, so gottlos sie auch leben mögen. Der Dichter Leon Blois wagt zu sagen: Der schmutzigste Strolch ist so wertvoll, dass er von einem beschützt wird, der über ihn ganz allein wacht. Der Glaube an den Schutzengel muss wieder lebendiger werden. Die moderne Technik, genährt von einer materialistischen Weltanschauung, hat vielfach den Glauben an Gott und an die Engel aus unserer Zeit verbannt. Dadurch, dass im täglichen Leben in Presse, Funk und Fernsehen die Wirklichkeit Gottes dauernd unterschlagen wird, dass der Name Gottes fast nie genannt wird, noch weniger sein Wirken, wird das Christentum immer mehr abgebaut. Ja, es wird dem Christen immer schwerer gemacht. Aber die dämonischen Auswirkungen der Technik von heute, die laufend unverantwortlichen Versuche mit Atombomben, die dadurch nachgewiesene Vergiftung der Atmosphäre, die noch nicht vorauszusehenden Gefahren und Schädigungen für Menschen und Dinge, steigern das Verlangen nach Geborgenheit, nach Hilfe, nach Schutz. Diese aber können die Menschen nicht geben. Darum wird der Glaube an den Schöpfer, der Glaube an den Schutzengel bei vielen in dieser Zeit wieder wacher, wieder lebendiger werden. So mag es sein, dass nun wieder die Stunde der Engel ist, wie auch die Stunde Gottes unter dem Sturmesbrausen entfernenes Zelt der Schöpfungskräfte neu angebrochen ist. Schutzengelerscheinungen gibt es auch heute noch. Sie sind im Leben der modernen Heiligen verbürgt, ebenso im Leben besonders erwählter Seelen. Ich nenne P. Reuss S.J., gestorben 1947, die edle Mutter Maria Theresia Meyer-Bernhold, gestorben 1952, und die edle Mutter Vogel, gestorben 1956, die öfter ihren Schutzengel sahen und reden hörten. Das tröstende Zeugnis der Heiligen Kirche. Noch ein Zeugnis für den Schutz und Geleitdienst unseres Heiligen Engels, und zwar im wichtigsten Augenblick unseres Lebens, darf hier angeführt werden, im Augenblick unseres Heimgangs. Es ist das Zeugnis der kirchlichen Liturgie. Mit allen 9 Chören umstellt die Kirche den scheidenden Christen. Sie sollen die Seele begleiten in die schweigenden Weiten der Ewigkeit, dass das Sterben durch die Hingabe des eigenen Lebens an den Höchsten zum Gottesdienst werde. Die weihevollen Sterbegebete gründen in dem Schriftwort, deiner Seele, die aus dem Leib zieht, eile die glanzvolle Schar der Engel entgegen. Ziehe hin aus dieser Welt, im Namen der Engel und Erzengel. Ergreifend betet der Priester am Sterbebett folgende Gebete. Christliche Seele, ziehe hin aus dieser Welt, im Namen der Engel und Erzengel, im Namen der Throne und Herrschaften, im Namen der Fürstentümer und Mächte, im Namen der Cherubim und Seraphim. Es weiche von dir der furchtbare Satan mit seinen Gesellen, wenn du von Engeln geleitet nahst, und entfliehe in die gestaltlose Wüste ewiger Nacht. Möge der Himmel dir offen stehen und die Engel sich mit dir freuen. Sankt Michael, Gottes Erzengel, der zum Bannerträger der himmlischen Herrscher erkoren ward, empfange deine Seele. Gottes heilige Engel sollen dir entgegeneilen und dich in die himmlische Stadt Jerusalem geleiten. Die alten Gebete vor der Liturgiereform, wo viele gute, alte Gebete einfach gestrichen wurden, wie auch das Erzengel Michael-Gebet nach der heiligen Messe. Die Kirche bittet all die liebevollen mächtigen Geister, sie möchten dem armen Sterbenden zu Hilfe kommen, sie beschwört dieselben. Sie möchten die bösen Geister vertreiben, die in diesem gefährlichen Augenblick den Kranken beunruhigen. Die Gebete der Kirche erstrecken sich über den Tod hinaus, denn sobald die Seele vom Leib geschieden ist, fleht sie innig, eilt herzu, Engel des Herrn, nehmt seine Seele auf und bietet sie dem Allerhöchsten dar, Christus möge dich empfangen, der dich gerufen hat, und in Abrahams Schoß mögen die Engel dich geleiten. Nehmt seine Seele auf und bietet sie dem Allerhöchsten dar. Im Schoß des ewigen Vaters wird uns die ewige Ruhe und das ewige Glück. Von Gott haben uns die Engel empfangen, zu Gott tragen sie uns zurück, diese herrlichen lichten Geistwesen. Was folgern wir daraus? Unbedingt mehr Glauben, mehr Vertrauen, mehr Liebe zu unseren heiligen Engeln. Wohl gilt uns Christen der Glaube und die Liebe zu Gott als das höchste und erstrebenswerteste, wohl bleiben die heiligen Sakramente die wichtigsten Gnadenkanäle für unsere Heiligung und das heilige Messopfer der gnadenvollste Akt unserer Gottesverehrung. Aber der Glaube und die Liebe zu den heiligen Engeln helfen unser Leben viel froher, tiefer und reicher machen. Ich schreibe ausdrücklich, der Glaube und die Liebe zu unseren heiligen Engeln. Mehrzahl. Und nicht bloß, zu unserem Schutzengel. Einzahl. Denn die Heilige Schrift sagt, Gott hat seinen Engeln deinetwegen befohlen. Gemeint sind auch die Engel derer, die um uns sind, deines Gatten, deiner Gattin, Eltern, Kinder, deiner Geschwister, Vorgesetzten, Untergebenen, deiner Nachbarn, deiner Arbeitskameraden und all derer, mit denen du täglich zusammenkommst. Gott gab in seiner Vaterliebe jedem Menschen einen Engel zur Seite. Jeder Engel darf und will in reichem Maß dienstbar sein. Freilich beengen die Engel in keiner Weise unsere Freiheit. Wie Gott selber, respektieren auch die Engel die Freiheit eines jeden. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir uns frei entscheiden. Sie können es nicht verhindern, dass wir ihnen entgegenhandeln, dass wir sündigen und unseren freien Willen missbrauchen. Wie notwendig, dass wir ihnen, diesen großen Freunden, die immerzu in das Antlitz Gottes schauen, stets hörig, liebend und folgsam begegnen. Welch schwere Verantwortung für uns. Nichts ohne die heiligen Engel, Gebet zu den Engel der Mitmenschen. Eine viel in Anspruch genommene Geschäftsfrau, zugleich aber treue Apostelseele, schrieb mir folgende wertvolle Zeilen. Der Schutzengel ist mir ein lieber, guter Freund, dem ich dankbar und sehr herzlich verbunden bin. Ich erzähle ihm von meiner Arbeit, meinen Freuden und Leiden, bitte ihn um seine Hilfe, schicke ihn mit Aufträgen zu Menschen, die mir lieb sind, und sage ihm recht oft Dank für seine grenzenlose Geduld, die er mit mir hat. Eigentlich tue ich nichts, ohne die heiligen Engel herzubitten. Am Morgen erbitte ich mir Audienz beim Engel meines Mannes, bei denen unserer Kinder, bei den Engeln unserer Angestellten, Kunden, Lieferanten und rede mit ihnen. Den heiligen Engeln überlasse ich dann alles. Sie entwirren Ärger, beseitigen Missverständnisse, helfen mit, wenn die Arbeit menschliche Kräfte übersteigt. Die Engel springen ein, wenn manchmal geschäftliche Sorgen drücken. Oft schon hat mein Mann etwa gesagt, geh, sprich mit den Engeln. Morgen sind mehrere tausend Mark zur Überweisung fällig. So etwas regt mich nie auf. Gott weiß, was wir brauchen und die Engel vermögen sehr viel. Sie haben mich nie enttäuscht. Immer noch haben wir mit ihrer Hilfe zahlen können. Die Hilfe der heiligen Engel erlebe ich in einem vernünftigen Anliegen prompt. Ich grüße die Engel unserer Kirche, die Engel derer, die mit mir das heilige Opfer feiern, besonders den des zelebrierenden Priesters. Ich spreche mit den Engeln der Menschen, die mir begegnen, mit den Engeln der Menschen, denen ich besonders dankbar verbunden bin, mit den Engeln meiner Sorgenkinder. Ich habe deren viele. Ich grüße die einzelnen Chöre der Engel und mit ihnen zusammen die Gottesmutter. Sprich mit ein wenig Herzklopfen mit dem gewaltigen Fürsten Michael, bete mit Gabriel, dem Marienengel, den englischen Gruß und stehe mit dem heiligen Raphael ganz auf Du und Du. Ich fand zu ihm in der Zeit unserer Brautschaft, mein Mann und ich mussten einen sehr schweren Weg in der Liebe gehen. Menschlich gesehen ist und bleibt es mir unbegreiflich, wie wir es geschafft haben. Meine Mutter, sonst so lieb und gut, hat uns, ohne Übertreibung, das Leben zur Hölle gemacht. Mein Mann und ich kannten uns 10 Jahre lang. Der heilige Raphael hat alles gefügt. Die furchtbaren Schwierigkeiten, an welchen ich unsagbar litt, lösten sich friedlich. Mutter sah plötzlich klar, es tat ihr leid. Wir hatten einen herrlich schönen Hochzeitstag und das Verhältnis zwischen Mutter und uns ist ideal. Dank euch, ihr heiligen Engel. Schwiegermutter und Schwägerinnen. Meine Schwiegermutter ist, so fährt sie fort, ein ganz schwieriger Charakter. Ein Pessimist in Reinkultur. Sie geht sonntags in die Kirche und ein paar Mal im Jahr zu den Sakramenten. Unser religiöses Tun aber ist ihr oft ein rotes Tuch. Meine beiden Schwägerinnen führen eine Ehe, wie es viele gibt. Unsere Gemeinschaft ist eine herzlich frohe. Mein Mann ist sehr ritterlich zu mir und ich bin besorgt um ihn. Und wieder, ein rotes Tuch. Meine Schwägerinnen können über ihre Ehe reden. Ich kann es nicht, ich kann nicht mit meiner Schwiegermutter darüber sprechen. Ich tue es beim lieben Gott. Und wieder, rotes Tuch. Wir seien so anders. Und jetzt kommt das Lustige. Trotz all der Dinge, an denen ich oft schmerzlich trage, habe ich ein nettes, gutes Verhältnis zu meiner Schwiegermutter, dank der Engel. Freilich. Manchmal bombardiere ich die Engel schier mit meinen SOS-Signalen, aber sie kommen. Und ich vergesse nie, ihnen zu danken. Wenn wieder eine Schlacht geschlagen ist, freuen wir uns beide, die Engel und ich. Das sind meine Engelbegegnungen. Ich spreche auch mit den Engeln der Politiker und so weiter. Lächeln sie jetzt? Ja, wir sollten viel mehr persönlichen Kontakt, liebenden Umgang, viel mehr vertrauensvolle Aussprache mit unserem Engel und denen der anderen haben. Ihr großer dreifacher Schutz. Der Vater Gott im Himmel gab uns das Leben, die Gesundheit, die Arbeitskraft, lauter wertvolle irdische Güter und zu ihrer Erhaltung gab er einen unsichtbaren, aber starken himmlischen Freund als Wächter und Schützer zur Seite. Ja, die heiligen Engel sind uns gegeben zum Schutz für die irdischen Güter. Wir dürfen und müssen sie ihnen empfehlen, darum jeden Morgen dem heiligen Engel Audienz geben mit einem herzlichen Gruß. O Engel mein, O Schützer mein, du Führer meiner Seele, lass mich dir empfohlen sein, dass ich vor Gott nicht fehle. Beschirme mich bei Tag und Nacht, erleuchte meine Pfade, halt über mich getreue Wacht, dass mir der Feind nicht schade. oder kürzer, guter Engel, schütze mich bei Tag und Nacht. Begleite auf all unseren Fahrten. Wenn wir ein Fahrzeug besteigen, Fahrrad, Motorrad, Auto, Traktor, Eisenbahn, Flugzeug und so weiter, vergessen wir nie, unsere heiligen Engel dazu einzuladen. Grüßen wir voll Vertrauen aber auch die heiligen Engel der Fahrzeuglenker sowie die Engel aller Mitfahrenden, oh bitte, gebt ihr die rechte Lenkung, sobald eine Gefahr auftaucht, seid zur Hand, wo keine andere Hand uns beisteht, wehrt den Gefahren, die uns verborgen sind. Ihr schaut ja in Gottes helles, allwissendes Angesicht. Ich glaube, die vielen erschreckenden Verkehrsunfälle würden sofort weniger werden, wenn die heiligen Engel häufiger und vertrauensvoller zu allen Fahrten eingeladen würden. Sie sind Helfer bei der Arbeit. Laden wir unsere heiligen Engel auch zur Arbeit ein. Wir werden freudiger, tapferer anpacken, wenn wir wissen, der Engel Gottes ist dabei. Die edle Mutter Vogel, gestorben 1956, tat sich in ihrem hohen Alter beim Einfädeln der Nadel immer recht schwer. Was machte sie? Kindlich vertrauend bat sie jedes Mal ihren Schutzengel, O bitt schön, hilf du mir wieder. Und sie bat nicht umsonst. Gerührt dankte sie ihm jedes Mal für den Liebesdienst. Wie viel fleißiger würden unsere Kinder lernen? Wie viel folgsamer zu Hause und in der Schule sein, wenn sie angeleitet würden, gerne an ihren heiligen großen Engel zu denken und ihn zum Beten, zum Folgen, zum Lernen einzuladen, so wie es Mutter Maria Theresia Meyer-Bernhold stets als Kind tat. Vor einer Operation sollen wir rechtzeitig die heiligen Engel der Ärzte, Krankenschwestern und des Pflegepersonals bitten, damit sie alles Schädigende und Störende fernhalten. Vor wichtigen Unternehmungen, Prüfungen, Geschäftsabschlüssen, sollen wir unseren heiligen Engel und die Engel der Beteiligten vertrauensvoll im Geist grüßen. Weil sie unwandelbar und immerdar in das Antlitz Gottes schauen, wissen sie Wege, wo uns oft alles weglos erscheint. Darum mehr Glauben, mehr Vertrauen, mehr Liebe zu unseren heiligen Engeln. Hat der heilige Bernhard nicht recht, wenn er sagt, welche Ehrfurcht musst du vor so einem erhabenen Fürsten haben, der immer an deiner Seite steht? Welch inniges Vertrauen, wenn du weißt, dass er dich mit so großer Güte und Sorge umgibt. In jedem Gemach, in jedem Winkel, sei ehrerbietig gegen deinen heiligen Engel. Mitten im Kampf der Geister. Der Engel Gottes ist uns gegeben zum Schutz der irdischen Güter, noch mehr aber zum Schutz der seelischen Güter. Das kostbarste seelische Gut ist das göttliche Leben in uns, die heiligmachende Gnade. Ihr seid teilhaftig der göttlichen Natur, 2 Petrus 1, 4. Dieses göttliche Gut aber tragen wir, wie der heilige Paulus sagt, in einem zerbrechlichen Gefäß. Des Schutzengels höchste Sorge ist es, dass wir durch keine Todsünde Gott aus dem Herzen treiben. Der Teufel aber, der Widersacher Gottes, der Menschenmörder von Anbeginn, bietet alle Verführung auf, alle Schliche, um dem Menschen das göttliche Leben zu entreißen. Er ist ein großer Neider. So ist der Mensch mit seinem sterblichen Leib und seiner unsterblichen Seele auf seinem Weg zu Gott in den Kampf der Geister gestellt, heute mehr denn je. Dieser Kampf ist unerbittlich bis in die letzten Konsequenzen. Das Wesentliche, um das es geht, ist die Beute für den Teufel. Diese Beute ist immer der Mensch. Das ewige Sein des Menschen in Gott oder das ewige Nichtsein im Abgrund der Hölle, ewig ohne Gott. Seit der Stunde, da Luzifer mit seinem Anhang aus der Anschauung Gottes geworfen wurde, haben die Mächte der Finsternis die unheimliche Gier, die Menschheit in ihren Abgrund, in ihre Finsternis hineinzuziehen. Die Glieder des geheimnisvollen Leibes Jesu Christi wollen sie zu Gliedern des teuflischen Leibes Satans machen. Der Mensch aber aus sich allein ist nicht fähig, den Kampf mit den Mächten der Finsternis zu bestehen. Er braucht den guten Engel. Gott gab in seiner Liebe diesen guten starken Engel an seine Seite, so dass kein Mensch allein ist, er ist immer zu zweit mit ihm. Dieser gute Engel aber wendet sein Angesicht nie vom Angesicht Gottes ab und steht auf diese Weise beständig im strahlenden Licht der Anschauung des dreieinigen Gottes. In diesem Licht kann er jede Dunkelheit der herandrängenden Mächte der Hölle zurückweisen. Er kann wirksam eingreifen und helfen, so der Mensch will. An uns liegt es zuerst. Gott lieben, unser Höchstes. Der Engel hilft aber auch das göttliche Leben in der Seele, in einem reichen Tugendleben zu entfalten. Er ist ja ein Abbild des dreifaltigen Gottes, wirksam in seiner Kraft. Ein Beispiel aus unserer Zeit, eine Ordensschwester, in ihrem Beruf außerordentlich in Anspruch genommen, aber stets voll brennenden Verlangens, immer in der Gegenwart Gottes zu wandeln und Gott aus ganzer Seele lieben zu dürfen, betete oft während des Tages: Lieber heiliger Engel, bitte sag mir jede Stunde, liebe deinen Gott. Und was war der Erfolg dieses innigen Vertrauens und Betens zu ihrem guten Engel? Diese Schwester durfte Gott herzlich lieben lernen. Sie starb noch jung an Jahren als eine ganz reife, gotterfüllte Seele. Das hohe Gut der Liebe zu den Menschen. Wie tröstlich, die heiligen Engel helfen uns Gott lieben und sind unendlich erfreut darüber, sie helfen uns auch den Nächsten im Kreis der Familie, der Verwandtschaft, der Nachbarschaft, der Gemeinde in der rechten Weise zu lieben, nur müssen wir ihre himmlische Hilfe in Anspruch nehmen. Müssen sie wirken lassen. Brautleute sollen nicht nur den eigenen Engel täglich grüßen, sondern auch den Engel des Partners. Sie sollen mit dem heiligen Raphael, dem himmlischen Brautführer, auf du und du stehen. Ja, nicht in den Ehestand treten, ohne vorher den guten Engel angefleht zu haben. Der heilige Chrysostomus sagt, man beschwöre seinen heiligen Engel, er möge den Geist der Unenthaltsamkeit bannen, der die Menschen nach Art der Tiere voll heftiger Leidenschaft in die Ehe treibt und den Geist des Christentums zu ersticken droht. Heute furchtbarer denn je. Eheleute sollten sich täglich gegenseitig ein Segenskreuz auf die Stirne zeichnen und den heiligen Schutzengel mutig anrufen. Wenn es Differenzen gibt, es gebe mehr Liebe und Frieden, mehr Freude und Glück in den Ehen, wenn man mehr die gottliebenden Geister anrufen würde. Die Liebe muss das Größte in der Ehe sein. Eine werdende Mutter soll stets vertrauend den Engel des Kindes grüßen. Dass sie von Gott gesegnet unterm Herzen tragen darf, sie soll eine wirkliche Verehrung zum Engel ihres Herzenskindes pflegen. Alle Eltern sollen täglich die heiligen Schutzengel ihrer Kinder grüßen, sowie die Engel jener Menschen, mit denen die Kinder umgehen und umgehen müssen. Wie viel Verderbnis, Verführung, Verhetzung kommt von außen an die Kinder heran, zu Hause und noch mehr in der Fremde. Muss man die Kinder oder Untergebenen zurechtweisen? So grüße man vorher kurz und innig ihren Schutzengel. Diese bahnen unseren Worten den Weg in ihre Herzen, auf dass der Tadel angenommen wird und Besserung geschieht. Auch Kinder sollen bei Spannungen gerne die Engel ihrer Eltern und Vorgesetzten grüßen. Es wird ihnen nicht mehr so unnötig, verletzend und kleinlich befohlen. Der Gehorsam wird leichter und pflichtgemäß verständlicher geleistet. Die Liebe wird wärmer für manche Schwierigkeiten zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern. Sowie zwischen erwachsener Geschwistern ist die gegenseitige Anrufung des heiligen Schutzengels die beste Vermittlungsinstanz. Sollen Engel ihre Helferrolle in unserem Leben erfüllen, dann müssen wir sie unbedingt verehren. Nicht als ob sie um jeden Preis angebettelt sein wollten. Sie sind immer bereit zu helfen, aber die Verehrung der heiligen Engel verändert etwas in uns. Sie macht uns empfänglich für die übernatürlichen Gnaden, die sie uns vermitteln sollen. Weltweite Liebe mit Hilfe der Engel. Die heiligen Engel helfen uns zur rechten Liebe im engen Kreis der Familie und Verwandtschaft, im weiten Kreis der Gemeinde und des Volks. Christen aber müssen in ihrer Liebe weltweit werden, heute mehr denn je. Wie aber können wir das? Durch das wunderbare Gebet, das der Herr der ehrwürdigen S.R. Bethrone, gestorben 1946, gegeben hat: Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet Seelen. Bitten wir den heiligen Engel, er solle uns oft daran erinnern und dieses Gebet mit uns sprechen. Die Gefahren für die Welt sind groß und ernst. Es können Hunderttausende auf einmal weggerafft werden, ja Millionen, auch ohne Krieg. Die Katastrophen in der Welt werden immer mehr, immer unheimlicher, die atmosphärischen Einwirkungen immer bedrohlicher. Der Atomstaub kann zur Weltgefahr werden. Es muss für uns Christen darum ein drängendes Anliegen sein, täglich für die Rettung der Seelen zu beten, und zwar für alle Seelen auf dem weiten Erdenrund, besonders aber für die Sterbenden. Normal sind es täglich 300.000 und in der Woche ca. 2 Millionen, die vor Gottes Gericht treten. All diesen soll unser Gebet gehören. Wie gerne wird uns der heilige Engel weltweit beten helfen. Dem Beten folgt das Opfern und Leiden für dieses weltweite Apostolat, für die Rettung der Seelen. Die Keuschheit ist nicht mehr modern. Höchstes Gut der Seele ist der Besitz Gottes und die Liebe zu ihm. Aus der wahren Gottesliebe fließt die echte Nächstenliebe. Ein hohes Gut der Seele ist dabei die Keuschheit, leider ein sehr verkanntes und zertretenes Gut. Wenn schon Langbein vor mehr als 100 Jahren klagen musste, Keuschheit ist nicht mehr modern, dann müssen wir es leider mit noch mehr Schmerz sagen. Teuflisch ist der Kampf gegen dieses hohe seelische Gut, offen und versteckt ist der Angriff. Im Namen des Geschäftes wird schamlose Reklame gebracht, im Namen der Pressefreiheit gemeinste Darstellungen in Büchern, Illustrierten, Film, Fernsehen und Internet. Dort breiten sich offen Lasterstätten der Unzucht aus. Fernsehen und Internet werden zu schandbaren Verführern. Eine erschreckende sexuelle Sündflut ist die Folge. Beten wir oft und mit tiefem Vertrauen zu unseren heiligen Engel, ja mit allen Engeln, weicht ihr bösen Geister der Unkeuschheit im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hüter keuschen Lebens. Gewiss ist nach dem Urteil der Kirchenväter die Keuschheit oft ein Martyrium, zwar kein blutiges, aber nicht weniger beschwerlich, sei es hinsichtlich der Dauer durch ein ganzes Leben oder wegen der Versuchungen Tag für Tag. Aber gerade deswegen ist ein keusches Geschlecht ein starkes, ein Geschlecht voll übernatürlich zeugender Kraft, glücklich und gesegnet. O wie schön ist ein keusches Geschlecht! Bei Gott und den Menschen ist es in Ehren. Keusch sein aber kann man nur mit der Gnade Gottes. Der heilige Schutzengel ist ein mächtiger Hüter der Keuschheit. Er verhindert, dass uns die bösen Geister ununterbrochen angreifen, er jagt sie in die Flucht, er beeinflusst Gemüt und Fantasie wohltuend. Er hilft im Kampf zum Sieg. Rufen wir doch den heiligen Engel bei jeder unkeuschen Versuchung. Er hilft uns die sündige Gelegenheit fliehen, in der Flucht liegt der Anfang des Sieges. Rufen wir vor allem auch Maria, die reinste und unbefleckt empfangene Mutter des Herrn. Eine wunderbare Hilfe ist nach dem heiligen Ludwig Maria Grinien das Gebet. O Mutter und Königin, ich entsage mir selbst, meiner sinnlich-fleischlichen Natur, und weihe mich ganz dir und durch dich deinem göttlichen Sohn. Keuschheit ist ein hohes, wenn auch sehr gefährdetes Gut der Seele, selig, die reinen Herzens sind. Ob außer der Ehe oder in der Ehe, ob vor der Ehe, in oder nach der Ehe, kein Preis wiegt eine enthaltsame Seele auf. Sirach 26, 15. Jung oder alt, wie viele Siege verdanken wir dem heiligen Schutzengel? Wie viel mehr würden wir ihm verdanken, wenn wir noch treuer und vertrauender zu ihm stünden? Ein alter Mann sagte einmal, jedes Mal, wenn er in der Versuchung zum heiligen Raphael betet, geht es gut. Ein kleines Gebet zu ihm zerstört jede Versuchung. Vergisst er es aber, dann fällt er. Also immer zum heiligen Raphael beten. Vergessen wir nicht, ohne Keuschheit kein Gnadenstand, ohne Keuschheit keinen Himmel. Selig, die reinen Herzen sind, sagt Jesus in der Bergpredigt. Eine Frau erzählte mir vor Jahren einmal, sie bestelle jeden Monat zu Ehren des Schutzengels ihrer 5 Kinder eine Votivmesse mit der Bitte. Die heiligen Engel möchten ihre Kinder keusch und rein durch die Jugend geleiten und sie einmal den rechten Stand wählen lassen. Ich darf bestätigen, der Segen dieser heiligen Messe wurde greifbar an diesen Kindern. Ja, die Votivmessen zu Ehren der heiligen Schutzengel erfreuen diese sowie den ganzen Himmel, noch mehr, wenn wir beim heiligen Opfer persönlich mitbeten, dabei die heilige Kommunion empfangen und, das ist sehr, sehr wichtig, dazu jedes Mal den heiligen Schutzengel einladen. Ein Segensdank, den wir ihm dadurch abstatten dürfen. Opfer und Kommunion vermehren seine Herrlichkeit. Wieder alle Angst und Verzweiflung. Ein weiteres seelisches Gut, das uns der heilige Engel bewahren hilft, sei hier erwähnt, ein starkes, ein ungebrochenes Gottvertrauen. Wenn wir manchmal gesündigt haben, überkommt uns oft eine beschämende Traurigkeit, die uns allen Mut nehmen will, wenn uns mit Gottes Zulassung unsere Gesundheit, unsere Ehre, unser Besitz, unsere Stellung geraubt wird, werden wir ganz verzagt, wenn wir an die gefahrvolle Zukunft, vor der wir stehen, denken, möchte uns Angst und Bange werden. Gerade das ist es, was der Teufel will, uns Angst machen, uns mutlos machen, uns zur Verzweiflung bringen. Das ist dann rein Sieg. Er ist des Menschen ältester Feind, und alle Arten, die Menschen zu versuchen, alle die Menschen zu Fall zu bringen, hat er selbst durch den Gebrauch gelernt, heiliger Cyprien. Bringt er einen Menschen zur Verzweiflung wie Judas, dann triumphiert er. Um unserer Erlösung willen hat der Herr selbst am Ölberg bitterste Seelenangst bis zum Rand der Verzweiflung durchlitten, dann aber die Hilfe der Engel angenommen. Gerade in schweren Versuchungen sollen wir den heiligen Schutzengel mehr als sonst anrufen. Er darf helfen, er wird helfen. Der heilige Engel kann weder besiegt noch verführt werden. Ein Tröster in Kreuz und Leid. Er hilft zum rechten Vertrauen, zum Frieden der Seele und zum starken Kreuztragen. Wenn uns auch der gute Engel Kreuz und Leid, das Gott für uns bestimmt hat, nicht wegnehmen kann, so kann er trösten und stärken, auf dass wir die Prüfung bestehen. Die leidende Liebe ist ja die größte, die fruchtbarste. Es wird mit Recht angenommen, dass Seelen, die lange krank sind, zu ihrem Schutzengel noch einen Leidensengel bekommen, damit sie ihre Heimsuchung zum Heil der eigenen Seele und zum Heil anderer Seelen tapfer tragen können. Welch ein wundersamer Trost! Die unsichtbaren Freunde, die uns der Himmel zur Seite stellt, sind uns gegeben zum Schutz der irdischen Güter, zum Schutz der seelischen Güter und nicht zuletzt zur Erreichung des ewigen Heils. Gerade im Augenblick unseres Heimgangs verdoppelt der Teufel seine Bemühungen, weil er weiß, dass dieser Augenblick unsere Ewigkeit entscheidet. Auch hier gilt, was der heilige Paulus schreibt: Wir haben zu kämpfen nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften und Gewalten. Gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den Lüften, Epheser 6, 12. Der Teufel kennt, wie der heilige Papst Gregor der Große sagt, all unsere Schwächen, unsere Charakterschwächen, unsere Leidenschaften, die uns das ganze Leben hindurch geknechtet haben. Er weiß, dass es keine Zeit gibt, die zur Verwirklichung seiner böswilligen Absichten geeigneter wäre, als die Zeit unmittelbar vor dem Tod, wo der Rückblick auf die Vergangenheit und der Gedanke an die Zukunft verwirrt und in Schrecken versetzt. Je mehr er aber sieht, so sagt Tertullian, dass eine Seele frei von Sünde ist, umso grausamer greift er sie an. Seine Wut entbrennt nie stärker, als wenn die Seele im Begriffe steht, vom Leibe zu scheiden. Er sucht, wie der Herr selber sagt, zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Der Engel beschützt im Todeskampf. Der heilige Anselm berichtet, Osbert, einer meiner Ordensgenossen, erschien mir nach seinem Tod und sagte, der Teufel habe ihm einen schrecklichen Kampf bereitet. Er ließ mir alle Sünden sehen, die ich während meiner Kindheit und Jugend begangen habe, dann alle meine Nachlässigkeiten, Unterlassungen und tausend Unvollkommenheiten, in die ich seit meinem Eintritt ins Kloster gefallen bin. Aber der Engel, der mir zu Hilfe kam, lief mich die Kraft seines Schutzes und die Süßigkeit seines Trostes verspüren. Er schloss meinem Ankläger den Mund und vertrieb ihn als einen Unverschämten, der es wage, mir Sünden vorzuwerfen, die längst durch die heilige Beichte und durch Bußübungen ausgelöscht worden waren. Bindestrichpunkt. Ja, der gute Engel wird in diesem Augenblick den Angriffen Satans tapfer und erfolgreich widerstehen. Seine Liebe zu uns ist deswegen so groß, weil er uns als Ebenbilder Gottes sieht und liebt, er wird uns, wie der heilige Bernhard sagt, mit seiner Wesenheit umgeben gleich einer Mauer und einem unübersteigbaren Wall gegenüber allen Mächten der Finsternis. Er wird auf die Sinne und den Geist erleuchtend einwirken und allen himmlischen Segen in diesem entscheidenden Augenblick herabrufen. Und müssten wir ganz einsam, irgendwo verlassen, von allen Menschen, sterben, der heilige Engel ist da. Er wird uns nach dem Urteil eines Heiligen im letzten Augenblick die schönsten Worte sagen, um uns gut ins ewige Vaterhaus zu bringen. Und nicht nur er, sondern auch noch andere Helfer, Engel werden vom Vater im Himmel gesandt. Zeuge und Anwalt all des Guten. Wenn wir vor Gottes Richterstuhl erscheinen, werden unsere Engel nach Ansicht der Gottesgelehrten all das Gute vorbringen, das wir verrichtet haben, all die Schritte, die wir im Dienst Gottes getan, all die Almosen, die wir gespendet, all die guten Beichten, die wir abgelegt, all die heilige Kommunionen, die wir empfangen, all die Bußübungen, denen wir uns unterzogen, all die Reuetränen, die wir über unsere Sünden geweint haben. Wie kostbar sind Tränen, die wir aus brennender Liebesreue über unsere Sünden vergießen. Die heiligen Engel werden Zeuge und Anwalt all des Guten sein, das wir im Leben getan. Nicht genug, wenn unsere Seele am Ort der Reinigung leiden und büßen muss, werden die heiligen Engel nicht ruhen, uns die Gebete und Ablässe der Heiligen zu verschaffen. Denn es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke für die Verstorbenen zu beten, 2 Mark 12. Sie werden uns auch die reiche Segensfrucht des heiligen Opfers vermitteln helfen, und zwar dadurch, dass sie die Gläubigen zur Teilnahme anregen. Die heilige Brigitta durfte von ihrem Engel erfahren, dass ein mächtiges Mittel zur Befreiung einer armen Seele oder wenigstens zur Linderung ihrer Qualen folgendes gute Werk sei: eine Engel-Votivmesse zum Dank dafür, dass Gott uns seine himmlischen Geister zum Schutz gegeben, verbunden mit der Bitte, die heiligen Engel möchten den armen Seelen ihre Liebe erweisen. Mit dem Engel heimwärts. Und nun der letzte Liebesdienst unseres guten heiligen Engels, er darf die gereinigte Seele ins himmlische Paradies geleiten, heim ans Vaterherz Gottes, heim zur Mutter aller Gnaden, der Königin aller Engel, heim zu unseren lieben heiligen Freunden. Es wird wahr, was der Herr zum auserwählten Volk sprach: ich werde dir einen Engel geben, er wird dich geleiten, um dich endlich in das verheißene Land zu führen, das von Milch und Honig fließt, Exodus 23. Das wird des Engels größte Freude sein, eine ganze Seligkeit, seinen Schützling zum ewigen Heil, zur liebenden Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott führen zu dürfen. Welch unaussprechliches Glück, wenn wir wie die unschuldigen Kinder von der Erde weg direkt zum Himmel geholt würden. O mein Gott, wie viel Engel, rief ein Kind sterbend aus, und wie schön, wie schön. Die heilige Theresia von Avila, die beim Sterben eines Kindes zugegen war, konnte sich nicht enthalten, der trauernden Mutter zu sagen: Mutter, o wie viel Engel eilen herbei, um die schöne Seele dieses kleinen irdischen Engels mit sich zu nehmen. Es gilt für groß und klein, Psalm 90. Gott befahl den Engeln, dich zu hüten auf deinen Wegen, auf Händen dich zu tragen, dass Steine deinen Fuß nicht plagen. Auf Nattern trittst du und auf Schlangen, auf Löwen, Drachen ohne Bangen. Um die Gnade eines guten Todes. Ergreifend betet die Kirche in der Votivmesse um die Gnade eines guten Heimgangs folgendes Bittgebet: allmächtiger und barmherziger Gott, du hast dem Menschengeschlecht die Arzneien des Heiles und die Gaben des ewigen Lebens geschenkt. So blicke denn gnädig auf uns und erquicke die Seelen, die du erschaffen, damit sie in der Stunde ihres Hinscheidens durch die Hände der heiligen Engel ohne Sündenmakel vor dich, ihren Schöpfer, gebracht werden können. Durch Christus unseren Herrn. Es gibt heute sehr edle Christen, die täglich zu den heiligen Engeln aller Sterbenden beten, weil so viele in dieser entscheidenden Stunde nicht an ihren Engel denken. Diese guten Seelen rufen gleichsam stellvertretend deren himmlische Helfer, vertrauend, liebend, dankbar. Und es ist gut so in Hinsicht auf den geheimnisvollen Leib Jesu Christi, dessen Glieder alle Getauften sind, ein Glied ist für das andere verantwortlich. Glaube, Vertrauen, Liebe vermag unendlich viel bei Gott. Sie sind die Schlüssel zu seinem erbarmenden Herzen. Darum grüßen wir in Liebe die himmlischen Schutzgeister unserer sterbenden Brüder und Schwestern, grüßen auf dem weiten Erdenrund die Engel aller Menschen, die nie eine Bitte, einen Dank, einen Gruß für sie haben. Wir erfreuen dadurch nicht nur die Engel, sondern auch den himmlischen Vater, der sie in so großer Liebe mit uns Menschen verbunden hat. Alles Vertrauen zu ihnen gilt ja letztlich ihrem unendlich erhabenen Schöpfer, in dessen Antlitz sie immer zuschauen. Kinder haben einen Schutzengel, so spricht der Heiland: seht zu, dass ihr keines von diesen Kleinen gering achtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Matthäus 18, 10. Mit diesem Satz offenbart uns der Herr sowohl das Dasein wie die Aufgabe der heiligen Schutzengel und unsere richtige Einstellung zu ihnen. Der Heiland spricht nicht ausdrücklich von Schutzengeln. Dieser Titel hat sich erst später in der Lehre der Kirche herausgebildet. Aber sein Wort, ihre Engel, besagt das Gleiche, ja sogar noch mehr. Ihre Engel, das steht als Mahnung da, wir sollen keines von diesen Kleinen verachten. Ihre Engel wachen darüber und melden es am Throne Gottes, was an den Kindern gesündigt wird. Gott hat so in wunderbarer Weise die Wehrlosigkeit des Kindes durch die Macht des Engels gesichert. Kind beim Sturz aus dem vierten Stock aufgefangen. Es war am 23. Juni 1962, einem Samstagnachmittag. Eigentlich wollte Herr Rostäuscher an diesem Samstag pünktlich um 11 Uhr von Besorgungen aus der Stadt zurück sein. Ein alter Sportkamerad hielt ihn aber dann doch etwas länger auf. Als er auf seine Wohnung in der Johannes-Haag-Straße zuradelte, hörte er die Warnendenrufe von Hausbewohnern. Er sah, dass in einem Fenster im vierten Stock ein Bub herumturnte. Nur noch mit seinen Ärmchen hielt sich der Kleine am Fenstersims. Er zog sich hoch und war schon fast im Fenster verschwunden. Da kam er wieder und diesmal verließen ihn die Kräfte. Schon stürzte er ab. Es ging alles in Sekundenbruchteilen vor sich. Er sah den fallenden Körper, stellte sich rasch direkt in die Fallrichtung, die Arme weit ausgebreitet. Als die Füße des Buben an seinem Gesicht vorbei waren, griff der Mann mit beiden Armen zu und drückte den Körper des fallenden Buben an seine Brust. Die Geschichte ist kaum zu glauben, aber durch mehrere Augenzeugen verbürgt. Als ehemaliger Handballtorwart wusste Karl Rostäuscher im richtigen Augenblick zuzugreifen. Dann freilich riss ihm die Wucht des fallenden, etwa 35 Pfund schweren Körpers die Füße von der Erde. Der Aufprall des Buben auf seinen Retter war so stark, dass dieser rückwärts über eine im Hof in Hüfthöhe angebrachte Eisenstange geschleudert wurde. Erst als Rostäuscher auf den Boden aufschlug, musste er den Buben loslassen, den er immer noch an seine Brust gepresst hielt. So zog sich das Kind noch eine etwa pfennig große Schürfwunde an der Stirne zu. Ein sicherlich schnell verheilendes Andenken an den Fenstersturz, der so tragisch hätte enden müssen. Wie aber kam der Bub dazu, aus dem Fenster zu fallen? Er hatte mit einer etwa gleichaltrigen Spielgefährtin aus dem gleichen Haus in seinem Zimmer gespielt, während die Mutter im Zimmer kochte. Dabei hatten die Kinder das Zimmer von innen zugesperrt. Als sie nicht mehr aufsperren konnten, schrien sie der Mutter. Diese verständigte sofort einen im gleichen Haus wohnenden Schlossermeister. Obwohl dieser bald zur Stelle war und die Tür öffnete, war in der Zwischenzeit der Bub aus dem Fenster gestürzt. Wahrscheinlich glaubte er, bei verschlossener Tür wie in einer Gartenlaube aus dem Fenster steigen zu können. Das Kind dürfte die Gefahr gar nicht richtig erkannt und erfasst haben. Irgendeine Schutzvorrichtung wies das Fenster nicht auf. Es klingt fast unglaublich. Bub und Retter waren wohl auf. Als sie anschließend im Krankenhaus genau untersucht wurden, schüttelten die Ärzte immer wieder die Köpfe. Denn weder der kleine Rainer noch sein Retter zogen sich, so ergab der erste Befund, irgendwelche gefährlichen inneren Verletzungen oder einen Knochenbruch zu. Wenige Stunden nach seinem Fenstersturz lief der Bub schon wieder munter herum. Karl Rostäuscher musste sich, leicht angeschlagen, ins Bett legen. Als er den Buben auffing, wurde er durch die Wucht des Aufpralls rückwärts über eine Eisenstange zu Boden gerissen. Er fiel dabei mit Rücken und Hinterkopf auf das Betonpflaster und war davon noch etwas benommen. So musste der Lebensretter den Sonntag, statt wie vorgesehen am Badeplatz, im Bett verbringen. Es ist nicht weiter schlimm. Ich habe nur das Gefühl, als hätte ich im Bauch und am Rücken einen großen Muskelkater, meinte Karl Rostäuscher. Als ich den Buben auffing, da habe ich freilich fast gemeint, er reißt mir den Bauch auseinander. War es der Mut, die Geistesgegenwart des 33-jährigen jungen Mannes, der das Kind rettete? Sicherlich, aber noch mehr. Der Schutzengel des Kindes hatte den ehemaligen Handballtorwart zur rechten Minute hergeführt. Hast du ihn denn nicht gesehen, Mutter? Es war nicht lange nach Beendigung des letzten großen Weltkrieges. Da ging eine Mutter, mit ihrem 5-jährigen Kind an der Hand, durch die Straßen der Stadt B. Die Stadt war zum großen Teil zerstört. Von vielen Häusern war nichts übrig geblieben als nur ein Trümmerhaufen. Hier und da ragte einsam eine Mauer empor, die noch stehen geblieben war. Die Mutter mit ihrem Kind war auf dem Wege zum Einkauf. Weit hatte sie zu gehen, um zu einem Laden zu kommen. Plötzlich blieb das Kind stehen und rührte sich nicht vom Fleck. Die Mutter, die doch weiter wollte, war nicht imstande, die Kleine mit fortzuziehen. Schon begann sie, mit ihr zu schelten. Da hörte sie ein Knistern und Knacken. Sie drehte sich schnell um, da sah sie, wie eine schon rissige Mauer vor ihr wankte und schwankte und dann mit donnerndem Getöse herab auf den Gehsteig und die Straße fiel. Die Mutter stand zunächst wie erstarrt. Dann umarmte sie die Kleine und sagte, »O Kind!« Wenn du nicht stehen geblieben wärest, legen wir jetzt unter der Steinmauer begraben. Aber sag, wie kam es, dass du gerade hier nicht weitergehen wolltest? Die Kleine antwortete, hast du ihn denn nicht gesehen, Mutter? Wen denn? Fragte diese. Da stand ein schöner, großer Jüngling vor mir, mit einem weißen Gewand angetan, der ließ mich nicht weitergehen. Du glückliches Kind! Rief die Mutter aus, da hast du deinen Schutzengel gesehen. Vergiss es nie für dein Leben. Um die Gnade eines guten Todes. Ergreifend betet die Kirche in der Votivmesse um die Gnade eines guten Heimgangs folgendes Bittgebet: Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast dem Menschengeschlecht die Arzneien des Heiles und die Gaben des ewigen Lebens geschenkt. So blicke denn gnädig auf uns und erquicke die Seelen, die du erschaffen, damit sie in der Stunde ihres Hinscheidens durch die Hände der heiligen Engel ohne Sündenmakel vor dich, ihren Schöpfer, gebracht werden können. Durch Christus unseren Herrn. Es gibt heute sehr edle Christen, die täglich zu den heiligen Engeln aller Sterbenden beten, weil so viele in dieser entscheidenden Stunde nicht an ihren Engel denken. Diese guten Seelen rufen gleichsam stellvertretend deren himmlische Helfer, vertrauend, liebend, dankbar. Und es ist gut so in Hinsicht auf den geheimnisvollen Leib Jesu Christi, dessen Glieder alle Getauften sind, ein Glied ist für das andere verantwortlich. Glaube, Vertrauen, Liebe vermag unendlich viel bei Gott. Sie sind die Schlüssel zu seinem erbarmenden Herzen. Darum grüßen wir in Liebe die himmlischen Schutzgeister unserer sterbenden Brüder und Schwestern, grüßen auf dem weiten Erdenrund die Engel aller Menschen, die nie eine Bitte, einen Dank, einen Gruß für sie haben. Wir erfreuen dadurch nicht nur die Engel, sondern auch den himmlischen Vater, der sie in so großer Liebe mit uns Menschen verbunden hat. Alles Vertrauen zu ihnen gilt ja letztlich ihrem unendlich erhabenen Schöpfer, in dessen Antlitz sie immer zuschauen. Kinder haben einen Schutzengel, so spricht der Heiland: Seht zu, dass ihr keines von diesen Kleinen gering achtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Matthäus 18, 10. Mit diesem Satz offenbart uns der Herr sowohl das Dasein wie die Aufgabe der heiligen Schutzengel und unsere richtige Einstellung zu ihnen. Der Heiland spricht nicht ausdrücklich von Schutzengeln. Dieser Titel hat sich erst später in der Lehre der Kirche herausgebildet. Aber sein Wort, ihre Engel, besagt das Gleiche, ja sogar noch mehr. Ihre Engel, das steht als Mahnung da, wir sollen keines von diesen Kleinen verachten. Ihre Engel wachen darüber und melden es am Throne Gottes, was an den Kindern gesündigt wird. Gott hat so in wunderbarer Weise die Wehrlosigkeit des Kindes durch die Macht des Engels gesichert. Kind beim Sturz aus dem vierten Stock aufgefangen. Es war am 23. Juni 1962, einem Samstagnachmittag. Eigentlich wollte Herr Rostäuscher an diesem Samstag pünktlich um 11 Uhr von Besorgungen aus der Stadt zurück sein. Ein alter Sportkamerad hielt ihn aber dann doch etwas länger auf. Als er auf seine Wohnung in der Johannes-Haag-Straße zuradelte, hörte er die Warnendenrufe von Hausbewohnern. Er sah, dass in einem Fenster im vierten Stock ein Bub herumturnte. Nur noch mit seinen Ärmchen hielt sich der Kleine am Fenstersims. Er zog sich hoch und war schon fast im Fenster verschwunden, da kam er wieder und diesmal verließen ihn die Kräfte. Schon stürzte er ab. Es ging alles in Sekundenbruchteilen vor sich. Er sah den fallenden Körper, stellte sich rasch direkt in die Fallrichtung, die Arme weit ausgebreitet. Als die Füße des Buben an seinem Gesicht vorbei waren, griff der Mann mit beiden Armen zu und drückte den Körper des fallenden Buben an seine Brust. Die Geschichte ist kaum zu glauben, aber durch mehrere Augenzeugen verbürgt. Als ehemaliger Handballtorwart wusste Karl Rostäuscher im richtigen Augenblick zuzugreifen. Dann freilich riss ihn die Wucht des fallenden, etwa 35 Pfund schweren Körpers die Füße von der Erde. Der Aufprall des Buben auf seinen Retter war so stark, dass dieser rückwärts über eine im Hof in Hüfthöhe angebrachte Eisenstange geschleudert wurde. Erst als Rostäuscher auf den Boden aufschlug, musste er den Buben loslassen, den er immer noch an seine Brust gepresst hielt. So zog sich das Kind noch eine etwa pfenniggroße Schürfwunde an der Stirne zu. Ein sicherlich schnell verheilendes Andenken an den Fenstersturz, der so tragisch hätte enden müssen. Wie aber kam der Bub dazu, aus dem Fenster zu fallen? Er hatte mit einer etwa gleichaltrigen Spielgefährtin aus dem gleichen Haus in seinem Zimmer gespielt, während die Mutter im Zimmer kochte. Dabei hatten die Kinder das Zimmer von innen zugesperrt. Als sie nicht mehr aufsperren konnten, schrien sie der Mutter. Diese verständigte sofort einen im gleichen Haus wohnenden Schlossermeister. Obwohl dieser bald zur Stelle war und die Tür öffnete, war in der Zwischenzeit der Bub aus dem Fenster gestürzt. Wahrscheinlich glaubte er, bei verschlossener Tür wie in einer Gartenlaube aus dem Fenster steigen zu können. Das Kind dürfte die Gefahr gar nicht richtig erkannt und erfasst haben. Irgendeine Schutzvorrichtung wies das Fenster nicht auf. Es klingt fast unglaublich. Bub und Retter waren wohl auf. Als sie anschließend im Krankenhaus genau untersucht wurden, schüttelten die Ärzte immer wieder die Köpfe. Denn weder der kleine Rainer noch sein Retter zogen sich, so ergab der erste Befund, irgendwelche gefährlichen inneren Verletzungen oder einen Knochenbruch zu. Wenige Stunden nach seinem Fenstersturz lief der Bub schon wieder munter herum. Karl Rostäuscher musste sich, leicht angeschlagen, ins Bett legen. Als er den Buben auffing, wurde er durch die Wucht des Aufpralls rückwärts über eine Eisenstange zu Boden gerissen. Er fiel dabei mit Rücken und Hinterkopf auf das Betonpflaster und war davon noch etwas benommen. So musste der Lebensretter den Sonntag, statt wie vorgesehen am Badeplatz, im Bett verbringen. Es ist nicht weiter schlimm. Ich habe nur das Gefühl, als hätte ich im Bauch und am Rücken einen großen Muskelkater, meinte Karl Rostäuscher. Als ich den Buben auffing, da habe ich freilich fast gemeint, er reißt mir den Bauch auseinander. War es der Mut, die Geistesgegenwart des 33-jährigen jungen Mannes, der das Kind rettete? Sicherlich. Aber noch mehr. Der Schutzengel des Kindes hatte den ehemaligen Handballtorwart zur rechten Minute hergeführt. Hast du ihn denn nicht gesehen, Mutter? Es war nicht lange nach Beendigung des letzten großen Weltkrieges. Da ging eine Mutter, mit ihrem 5-jährigen Kind an der Hand, durch die Straßen der Stadt B. Die Stadt war zum großen Teil zerstört. Von vielen Häusern war nichts übrig geblieben als nur ein Trümmerhaufen. Hie und da ragte einsam eine Mauer empor, die noch stehen geblieben war. Die Mutter mit ihrem Kind war auf dem Wege zum Einkauf. Weit hatte sie zu gehen, um zu einem Laden zu kommen. Plötzlich blieb das Kind stehen und rührte sich nicht vom Fleck. Die Mutter, die doch weiter wollte, war nicht imstande, die Kleine mit fortzuziehen. Schon begann sie, mit ihr zu schelten. Da hörte sie ein Knistern und Knacken. Sie drehte sich schnell um, da sah sie, wie eine schon rissige Mauer vor ihr wankte und schwankte und dann mit donnerndem Getöse herab auf den Gehsteig und die Straße fiel. Die Mutter stand zunächst wie erstarrt. Dann umarmte sie die Kleine und sagte, »O Kind!« Wenn du nicht stehen geblieben wärest, legen wir jetzt unter der Steinmauer begraben. Aber sag, wie kam es, dass du gerade hier nicht weitergehen wolltest? Die Kleine antwortete, hast du ihn denn nicht gesehen, Mutter? Wen denn? Fragte diese. Da stand ein schöner, großer Jüngling vor mir, mit einem weißen Gewand angetan, der ließ mich nicht weitergehen. Du glückliches Kind! Rief die Mutter aus, da hast du deinen Schutzengel gesehen. Vergiss es nie für dein Leben. Kurt Ullas, Opfer für die Bekehrung eines alten Mannes. Ich stehe vor einer Schar geweckter Großstadtkinder, zweites Schuljahr. Wir sprechen in dieser Seelsorgestunde von den Engeln. Die 18 Kinder sollen still für sich zählen, wie viele Schutzengel in diesem Raum sind. Das Resultat lautet einstimmig, 18. Das macht mich aber ganz traurig. Habe ich denn keinen Schutzengel? Ein Streitgespräch kommt in Gang, das mit der Feststellung endigt, dass auch erwachsene Menschen Schutzengel haben. Ich muss noch die Ansicht widerlegen, dass Kinder kleine und Erwachsene große Engel um sich haben. Engel sind immer groß, majestätisch, gewaltig. Engelbabys, wie gewisse Bildchen sie zeigen, gibt es nicht. Man könnte denen ja auch kaum zutrauen, dass sie uns vor einer Gefahr beschützen können. Wenn ein Mensch eine schlimme Sünde tut, dann fliegt aber der Schutzengel von ihm fort, meint Christine. Nein, er kümmert sich dann erst recht um diese armen Menschen. Denn er braucht ja nun ganz besonders einen Helfer, um wieder in Gottes Gnade zu kommen. Aber der Schutzengel weint doch, wenn man sündigt. Weinen und richtig traurig sein kann ein Engel nicht. Er schaut ja immerfort das Angesicht des allheiligen Gottes, auch wenn er auf Erden an unserer Seite ist. Aber freilich tut es ihm sehr, sehr leid, wenn wir Gotteskinder Satansknechte werden, und der herrliche Tempel des dreieinigen Gottes, den die Seele eines Getauften darstellt, zur traurigen, öden Ruine wird. Da müht sich gewiss der Schutzengel. So viel er kann, dass dieser arme Sünder wieder auf den Weg kommt, meint Cordula, ein besonders eifriges und verständiges Kind. Freilich sorgt er sich dann sehr um seinen armen Schützling. Der war ja früher ein Kind Gottes, ein Kind des Allerhöchsten. Ein guter Christ steht also zu seinem Schutzengel so, wie wir einander als Geschwister nahestehen. Aber durch die Todsünde stirbt das göttliche Leben in der Seele, und die enge Verbindung mit Gott und den heiligen Engeln hört auf. Wir können durch Gebet und besonders durch unsere Opfer den Schutzengeln helfen, dass die Todsünder wieder in Gottes Gnade kommen. Bei Kurt Ulasch Eltern ist ein alter Mann, ein Ausgebombter, einquartiert. Das Kind fühlt, dass dieser Mann wohl zu jenen gehört, aus denen die Sünde den Heiligen Geist vertrieben hat. Der alte Ulrich spricht nie ein Gebet, weder daheim noch im Gotteshause. Er flucht schändlich, trinkt ab und zu einmal über den Durst und hat noch verschiedene andere Erbärmlichkeiten an sich. Am Nachmittag entspinnt sich zwischen ihm und Cordula, die der Alte sehr gern hat, folgendes Gespräch, das die am Fenster arbeitende Tante des Kindes mitangehört hat. Große Menschen haben auch einen Schutzengel. Wusstest du das schon, Ulrich? Ach ne, was du nicht sagst, na, ich habe bestimmt keinen. Ich bin dafür von mindestens zwei Teufeln besessen. Wo sitzen die denn? Einer im Mund und einer im Bauch. Dann brauchst du eben zwei Schutzengel, damit sie diese beiden Teufel aus dir austreiben können. Eine ganze Weile überlegte Cordula. Weißt du, Ulrich, ich besorge dir meinen Schutzengel, damit er dem deinen helfen kann, dass wieder ein Gottesstempel aus dir wird. Ob das wohl ein Opfer ist, wenn ich das tue? Na freilich, ein ganz großes sogar, das darfst du nicht tun, Kortelchen. Denk, wie leicht dir was passieren könnte, wenn du ohne Schutzengel rumläufst. Das ist lange nicht so schlimm, als wenn du ohne den Heiligen Geist im Herzen herumläufst. Und wenn ich sterben sollte, dann komme ich ja in den Himmel. Und dann schicke ich dir meinen Schutzengel, damit du deine zwei Teufel mal los wirst, denn mit denen darfst du gar nie zu mir in den Himmel. Wenige Tage später geschah es, dass Cordula auf dem Schulweg unter ein Lastauto geriet. Das Kind erlitt schwerste innere und äußere Verletzungen. Auf dem Transport zum Krankenhaus starb es. An dem alten Ulrich ist an diesem Tag ein Gnadenwunder geschehen. Bei der Beerdigung schluchzte er wie ein Kind. Er war überzeugt, dass Gott das Leben seiner kleinen Freundin als Opfer für seine sündige Seele angenommen hat. Der Gedanke, dass als zweiter Engel nun der Schutzengel des unschuldigen Kindes ständig um seine Seele warb, bewirkte, dass der Heilige Geist bald wieder in seine Seele einziehen konnte. Nun durfte Cordula in der Seligkeit der ewigen Wohnungen Zeuge davon sein, welche Freude ist bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Ich habe nie an einen Schutzengel geglaubt. In einer Großstadt des Ruhrgebietes schlug die Uhr eines Kirchturmes gerade die Mittagsstunde, und gleich darauf begannen alle Glocken zu läuten. Da hielt auf einer sehr belebten Straße ein schwerer Lastzug mit drei Zementsilos. Der Fahrer hatte die Handbremse angezogen, war mit dem Beifahrer ausgestiegen und verhandelte nun etwa 50 Meter weiter an einer Baustelle mit dem Polier über das Abladen. Die Sonne schien, Kinder spielten auf den Bürgersteigen. Und Mütter schoben ihre Kleinsten im Sportwagen durch die Straßen. Der Motor des Lastzuges lief noch. Plötzlich gab es einen Ruck und der Wagen setzte sich in Bewegung, erst langsam und dann, da die Straße ein ziemliches Gefälle hatte, immer schneller und suchte sich, führerlos, seinen Weg mitten durch die Großstadt. Von Sekunde zu Sekunde steigerte sich die Geschwindigkeit. Die Menschen ringsum begannen zu rufen und zu schreien, aber keiner konnte helfen. Ein Beherzter, der aufspringen wollte, musste seine Absicht sogleich aufgeben, da es bei diesem Tempo Selbstmord gewesen wäre. Die beiden Fahrer vernahmen ein Geräusch, drehten sich um und sahen dort, wo ihr Wagen gestanden hatte, nur einen leeren Platz. Und 500 Meter weiter abwärts entwickelte sich die Katastrophe. Der Lastzug raste auf den Bürgersteig zu, aber so gespenstisch und lautlos, dass ein kleiner, etwa achtjähriger Bub, der eben seinen Bleistift aufheben wollte, ihn nicht bemerkte. Im selben Augenblick erfassten die Räder das Kind. Der Wagen rammte einen stählernen Lichtmast, zerwühlte eine Blumenanlage und kam schließlich an der Betonwand einer Tankstelle zum Stehen. Sofort wollten herbeieilende Passanten den Jungen, der unter dem Auto eingeklemmt war, herausziehen. Doch sie zuckten zurück, durch den zersplitterten Lichtmast stand der ganze Wagen unter Strom. Erst als jemand die Sicherungen entfernt hatte, konnte man das Kind befreien. Ein Arzt war schnell zur Stelle, ebenso ein Krankenwagen und die Funkstreife der Polizei. Lange noch diskutierten aufgeregte Menschen am Unfallort und konnten sich nicht beruhigen. Dann aber wurde die fast unglaubliche und erlösende Nachricht laut, der Junge war fast unverletzt, er hatte nur unbedeutende Abschürfungen erlitten und einen harmlosen Armbruch. Als der Fahrer des Lastzuges das erfuhr, schlug er beide Hände vors Gesicht. Er schämte sich nicht seiner Tränen, denn er selber hatte zwei Kinder im gleichen Alter. Dann sagte er, es heißt, Kinder hätten einen Schutzengel. Ich habe nie daran geglaubt, sondern immer spöttisch darüber gelacht. Jetzt glaube ich es nicht nur, jetzt weiß ich, dass Kinder die Lieblinge Gottes sind und einen besonderen Schutzengel haben. Ich aber fiel und fiel, Junge fiel vom Kirchturm. Meine Mutter ließ sich's nicht ausreden, jedes Kind hat seinen Schutzengel. Ich glaubte es auch, vielmehr, ich glaube es noch. Und ich habe dafür meine Gründe. So oft ich einen Nussbaum sehe, kommt mir ein gewisser Kirchturm in den Sinn. Und dann läuft es mir stets fröstelnd über den Rücken. Jawohl, die Spatzen waren eigentlich schuld. In meinen Kindertagen hatte ich eine wunderliche Liebe zu diesen Vögeln. Sie schilpten mich des Morgens aus dem Schlaf. Um den Mittag waren sie unfehlbar dabei, wenn man dem Geflügel das Futter streute. Am Abend rauschten sie noch lange im Weinstock, und das kam mir besonders geheimnisvoll vor. Natürlich war das Spatzenvolk nie um Quartier verlegen in der Dachrinne, am Scheunenbalken, im Kirchgebälk, im starren Kasten, allerwärts waren sie Zuwege. Den Bauern ein Leidwesen, dem Herrn Pfarrer bisweilen eine ärgerliche Störung. Mir aber waren die Spatzen immer und überall eine rechte Herzensfreude. Wie wäre es, wenn sie auch unter dem Turmfenster, droben bei den Blocken, eine Hausung hätten? Gedacht, getan. Mit meinen noch ungeschickten Händen, 6 Jahre zählte ich damals, zimmerte ich einen Nistkasten. Ein schweres Stück Arbeit, immerhin, ich brachte die Sache so ziemlich zustande. Aber das Schwierigste war das noch nicht. Das Schwierigste würde das Anbringen hoch oben am Turm sein. Gleichviel, es wollte gewagt werden. Eine morsche Bank stand nahe beim Turmfenster. Ein wackelig Ding, wenn man jetzt darauf stand. Hammer und Nagel in der Hand, halben Leibes über die Fensterbrüstung gebogen. Ei, das ging ganz gut. Ein paar Schläge auf den Nagelkopf. Der Mörtel ließ sich den Nagel gerne gefallen. Indes, der körnige, uralte Stein darunter? Fester zuschlagen, fester zuschlagen, dabei von ungefähr einen Blick hinunter zur Erde. Ein weißes Kopftuch, die Mutter. Sie häkelte an einem Blumenbeet in unserem Garten, der rings um die Kirche herum lag. Sie wird doch wohl die dumpfen Hammerschläge nicht hören. Wird doch wohl die Augen hübsch bei ihrer Arbeit behalten. Aber dann die morsche, unselige Bank. Weg war sie mit einem Mal unter den Füßen. Die Schrecksekunde, und dann war's auch schon geschehen. Der Hammer flog voraus. Den Nagel hielt ich noch krampfhaft zwischen den Fingern, als ich kopfüber, kopfunter mit einem Schrei in die Tiefe schoss. Ein blühweißes Kopftuch blendete mir in die Augen. Meine Mutter sah ich mit hochgerungenen Händen vor den rotflammenden Gladiolen stehen, Schutzengel, hilf! Warum gelte das so? Mutters Stimme klang doch sonst immer so sanft. Ich aber fiel und fiel. Wie viele Sekunden? Mir kam es vor wie eine entsetzlich lange Zeit. Doch dann, wie war das nur? Auf einmal war's, als legten Hände sich mir um den Leib. Ganz linde Hände, Hände, die mich im Sturz fingen. Gar nicht so geschwind ging es mit mir hernieder. Es war schon fast wie ein Schweben. Und dann prasselte es unter mir vor brechenden Zweigen. Geruch wie von frischem Nusslaub. Ein paar Herzschläge später lag ich unter unserem alten Nussbaum im Gras. Ein bisschen zerschunden im Gesicht. An den Beinen und Händen, aber sonst noch ganz wohlauf. Es gab auch damals schon Zeitungen, große und kleine, die die Tagesereignisse unter die Leute brachten. Allein, ich stand dann doch nicht gedruckt darin. War schade, aber es sollte eben nicht sein. Wir schweigen davon, sagte meine Mutter, zu allen Leuten schweigen wir davon. Und, aber danken, sagte sie, der Vater meinte nicht anders. Und in jenen Tagen offenbarte mir die Mutter mit stillen Worten das herrliche Geheimnis von meinem Schutzengel. Ich nahm es in mich herüber aus ihrem frommen, treuen Herzen. Und hab es bis heute darin behalten. Jetzt will Willi sogar einen Schutzengel. Familie Horbach hatte Besuch bekommen. Ganz überraschend. Und gleich 3 Personen, wenn man den kleinen Willi mitzählt. Selbstverständlich wollten Krämers nicht über Nacht zu Gast bleiben. Aber Herr Horbach sagte, das käme gar nicht in Frage, sie dürften erst am nächsten Tag weiterfahren. Sieht man sich nach 5 Jahren zum ersten Mal, und dann soll es kein richtiger Abend werden? Ausgeschlossen, die beiden Männer waren im Krieg und in der Gefangenschaft Kameraden gewesen. Nun fuhren Krämers aus dem Urlaub nach Hause und hatten in der kleinen Stadt Station gemacht. Also blieb der Besuch auch zur Nacht, aber da musste nach dem Abendbrot die Wohnung doch ein bisschen umgebaut werden. Wir versorgen rasch die Kinder, und dann machen wir es uns gemütlich, sagte Frau Horbach. Der kleine Willi sollte bei der 4-jährigen Ursel im Zimmer schlafen. Herr Horbach holte aus dem Keller die alte Luftschutztrage und packte eine dicke Matratze darauf. Du sollst mal sehen, kleiner Mann, wie du drauf schlafen kannst. Jedoch der kleine Willi fand sich erst bereit, auf dem komischen Ding zu schlafen, nachdem seine Mutter ihm das schöne, große Bild mit dem dicken Goldrahmen gezeigt hatte, das über dem Notbett hing. Sieh mal die herrlichen, riesengroßen Berge, sagte sie, das sieht genau aus wie da in Bayern, wo wir die ganze Zeit gewesen sind. Ach, lachte Frau Horbach, die der kleinen Ursel gerade das Nachtkittelchen anzog, sehen Sie sich nur das schreckliche Bild nicht so genau an. Frau Krämer, ich finde es furchtbar kitschig. Aber weil Ursel so viel Spaß daran hat, hängt es hier in ihrem Zimmer. Sie kennt noch gar keine richtigen Berge. Bald hörten die beiden Männer dann nebenan im Zimmer, die Tür war nur angelehnt, wie Frau Horbach mit der kleinen Ursel das gewohnte Nachtgebet sprach, heiliger Schutzengel mein, lass mich dir anbefohlen sein. Über Herrn Krämers Gesicht huschte ein Lächeln. Er war nicht für sowas, wie er das nannte, und der Hausherr wusste noch aus den Kriegsjahren, dass der Kamerad von diesen Dingen überhaupt nicht viel hielt. Das versteht eure Kleine ja noch gar nicht, sagt er, und übrigens, Hans, Schutzengel und so, du kennst ja meine Meinung. Hans Horbach nickte, ja, deine Meinung kenn ich. Schade, dass du sie inzwischen nicht geändert hast. Aber was das Verstehen angeht, auch wir Erwachsenen verstehen doch längst nicht alles, was wir trotzdem sagen oder tun. Im Gegenteil, je älter man wird, desto mehr sieht man ein, dass unser armer kleiner Verstand, doch da hörten sie aus dem Nebenzimmer die energische Stimme des kleinen Willi, der das Gedicht auch lernen wollte, und er gab keine Ruhe, bis die Tante ihm das Gedicht vom Schutzengel wenigstens vorgesprochen hatte, er wiederholte dann Zeile um Zeile. Seine eigene Mutter stand stumm und hilflos daneben, ihr war das Ganze etwas peinlich. Na, sagte Herr Krämer nebenan leise, so sind die Kinder. Alles wollen sie nachmachen, alles wollen sie auch haben. Sonst wird geschrien, jetzt will unser Willi sogar einen Schutzengel. Was er sich darunter wohl vorstellt. Und er lachte, aber dieses Lachen sollte nur die Verlegenheit verdecken. Als sie dann, wenig später, alle beisammen saßen, kam das Gespräch noch einmal auf das Schutzengelgebet und auf Engel überhaupt. Herr Horbach sagte, ich entsinne mich, Otto, dass du mir damals im Lager von der Geschichte bei Stalino erzählt hast. Wie war das noch? Ich meine, das passt auch hierher. Der andere wurde ein bisschen rot. Aber dann erzählte er doch, dass er damals, im Krieg, ein Zigarettenet wie besessen habe, das ihm aber bald keine Dienste mehr tun konnte, denn er brach durch ein Versehen die beiden Hälften auseinander, Scharnier war nicht mehr zu reparieren. Ja. Und dann verlor er die eine Hälfte auch noch und war natürlich drauf und dran, die andere fortzuwerfen, denn was sollte er damit noch anfangen? Jedoch er warf sie nicht fort und trug sie Wochen hindurch, als wäre sie ein Wertobjekt in der Tasche. Und auf einmal kam ihm immer häufiger der Gedanke, oder wenn man so sagen will, die Anweisung, das halbe Etui in die linke obere Uniformtasche zu stecken. Und dieser Gedanke ließ sich nicht abweisen, steck das Ding doch da oben hinein, du musst es da oben tragen. Na ja, da war er also endlich dieser fixen Idee gefolgt. 4 Tage später, in der Nähe von Stalino, traf ihn ein Granatsplitter genau vor das Etui, der Splitter rutschte seitlich ab und brachte ihm lediglich über den Rippen und am linken Oberarm Fleischwunden bei, die nach 14 Tagen Feldlazarett wieder in Ordnung waren. Hätte das unsinnige Etui, dieses Stück Metall, nicht dort oben gesessen, nun, man entsinnt sich, genau unter diesen kleinen Uniformtaschen oben links pflegt das Herz zu schlagen. Bitte schön, sagte der Erzähler, holte das halbe Etui hervor und zeigte es mit leisem Stolz der Runde, das Ding hüte ich seither wie ein Heiligtum. Dann hältst du also dieses Ding für das Wesentliche? Fragte der Hausherr. Nun ja, ich weiß, was du sagen willst, lenkte der andere ein, während die Frauen versonnen und sehr ernst schwiegen. Es gibt diese sogenannten inneren Stimmen, und es ist ja auch tatsächlich erstaunlich und mysteriös, so etwas. Aber ist das irgendein Beweis? Da ging ganz leise und vorsichtig die Tür auf, und der kleine Willi stand barfuß auf der Schwelle. Aber was ist denn? Fragte die Mutter, und der Vater drohte in halbem Ernst, mach mir keinen Kummer, Junge. Jetzt marsch, ins Bett. Die kleine Ursel schläft doch auch so schön. Willi fügte sich nur widerstrebend. Frau Krämer ging mit ihm, sie musste ihm erst noch das schlafende Mädchen zeigen, dann kroch er endlich wieder unter die Decke und machte auch brav die Augen zu. Wir müssen ein bisschen leiser sein, bis er wieder schläft, sagte die Mutter, als sie zu den anderen zurückkam. Und dann ist es auch sicher das ungewohnte Bett. Aber sonst schläft er eigentlich überall, auch da unten in Bayern. Hoffentlich ist er nicht krank. Sie erzählten gedämpft weiter. Zuerst gab noch jeder eine Erinnerung zum Besten, Erinnerungen aus der Kindheit, aus der Kriegszeit oder der Gegenwart, wo da irgend so ein Zufall, wie Krämers sagten, wo da irgendein Engel, wie Horbach es beim rechten Namen nannte, am Werk gewesen war, um den Menschen vor Bösem zu bewahren. Dann endlich sprachen sie von anderen Dingen. Und gut 2 Stunden mochten vergangen sein, da stand, ganz leise und schlaftaumelig, der kleine Willi schon wieder in der Tür. Hör mal, Bürschlein, nahm der Vater ihn auf den Schoß und war nahe daran, ernstlich böse zu werden, tut dir etwas weh? Dann zeig, wo, komm, Otto, gib ihn mal her, sagte die Frau, und auf ihrem Schoß begann der Kleine augenblicklich vor lauter Ratlosigkeit und Müdigkeit zu weinen. Im selben Augenblick aber fuhren die Erwachsenen erschreckt zusammen. In Ursels Zimmer war ein Geräusch gewesen, mit 2 Schritten hatte Herr Horbach die Tür aufgerissen und das Licht angeknipst. Herr Krämer stand neben ihm. Und beide Männer starrten sprachlos auf das Bild, das sich ihnen bot, das große Gemälde über dem Notbett war von der Wand gefallen, ein Fetzen der morschen Kordel hing oben am Haken, und eine Spitze des schweren, goldenen Rahmens hatte sich gerade dort in das Kissen gebohrt, wo noch die Mulde vom Kopf des kleinen Schläfers angedeutet war. Niemand vermochte ein Wort zu sagen. Und erst, als auch die beiden Frauen im Zimmer standen, deutete Willi mit fast schon wieder schlafenden Augen auf das Bild mit den hohen Bergen und lallte. Bayern, ist das nun kaputt? Doch die Großen lachten nicht. Herr Krämer war sehr blass. Der Engel, flüsterte er, und seine Hände zitterten. Der heilige Bernhard sagte einmal, der Engel ist bei der Seele, Gott in der Seele. Jener ist wie ein Zimmergenosse, Gott ist das Leben. Viele Engel lächelten ihm zu. Ich traf am Bahnhof zu R. einen Arzt, einen alten Bekannten aus meiner Militärzeit. Trotz der Freude des Wiedersehens bekam die Unterredung bald einen ernsten Charakter. Der sonst so humorvolle Mann war gerade an diesem Tage sehr ernst. Ach ja, sagte er, ich bin nicht mehr der lustige Doktor, den du von früher her kennst. Seit ich meinen Sohn verloren, ist es, als ob in mir etwas zerbrochen sei. Der plötzliche, tragische Tod hinterließ in mir ein Gefühl von Schuld. Ein Gefühl von Schuld? Du hast doch kein Verbrechen begangen? Nein, das nicht, aber in den letzten 25 Jahren habe ich ein zu wenig christliches Leben geführt. Hat Gott vielleicht durch den Tod meines lieben Karl? Sei doch still, Doktor. Ich verdiene es, dass der Herrgott mich gestraft hat. Aber in den gottverlassenen Jahren, die mich nun gereuen, sind glücklicherweise doch auch lichte Punkte, die mich trösten. So habe ich ungefähr 250 Kinder getauft, die sonst ohne die Taufe gestorben wären. Ja, 250 Kinder. An demselben Tag, als Karl im Sterben lag, saß ich an seinem Kopfende. Es war halbdunkel im Zimmer, er richtete seinen Blick aufmerksam hin auf eine Stubenecke. Was siehst du denn, Karl? Fragte ich, ich sehe viele, viele Engel, die mir zulächeln und kommen, mich in den Himmel zu geleiten. Aber ich sehe keine Engel, Karl. Vater, es sind mehr als 100, mehr als 200. Sie kommen, mich zu holen, und wir kommen alle zusammen, um dich zu holen, wenn deine Stunde schlägt. Ich fügte damals tief ergriffen bei, wenn ich würdig bin. Einige Stunden darauf war mein Sohn tot. Doktor, unterbrach ich den Arzt, hast du denn Karl jemals erzählt von den Kindern, die du getauft hast? Nein, ich versichere dir, ich habe nie ein Wort davon erwähnt. Zwei gefährliche Situationen. Im Kalender heißt der September der Herbstmonat. Das katholische Volk hat noch einen anderen Namen für ihn. Es nennt ihn auch den Schutzengelmonat. In jenem Monat des Jahres 1858 gab es in der Gegend von Hamm, wo die Ase in die Lippe mündet, einen aufregenden Vorfall, der lange Wochen alles Volk in Atem hielt, auch in Münsterland und in den sauerländischen Bergen und überall, wohin er drang, und er drang weithin. Von den Zeitungen hatten zunächst die Rhein- und Ruhr-Zeitung und das Aachener Echo der Gegenwart in seiner Nummer 255 Augenzeugenberichte gebracht. Von hier waren die Berichte in alle übrigen Zeitungen gegangen, und wer sie las, schüttelte den Kopf. So leicht wie damals im September hat im ganzen Bistum Paderborn kein Priester über die Schutzengel und ihre Wirksamkeit predigen können. Denn der Vorfall, um den es sich handelte, war von einer Art, dass auch die Zweifelsüchtigen erschraken und wieder, wie einst zur Kinderzeit an die Macht des Schutzengels zu glauben begannen. Der Sachverhalt selber ist einfach und bald erzählt. An der oberen Lippe unweit von Hamm lag eine städtische Wäsche und wenige Schritte davon eine Mühle, die dem Fiskus gehörte. Sie wurde getrieben durch zwei hintereinanderliegende Räder von je 15 rheinischen Fuß im Durchmesser, gewaltigen Ungetümen für die damalige Zeit. Weit und breit gab es keine Mühle mit solchen Rädern. Aber die wasserreiche Lippe ist dort ein stattlicher Fluss mit erstaunlicher Kraft. An jenem Septembertag spielten am Rand der Lippe, auf der Wiese vor der städtischen Wäsche, die beiden Kinder des Eisenbahnbeamten Weidekamp aus Hamm, der dreijährige Heinrich und sein Schwesterchen Maria, das um ein Jahr älter war. Was nun folgt, ist eine von den Begebenheiten, die sich zwar im Lauf weniger Herzschläge abspielen, die aber niemand erleben kann, ohne vor Entsetzen fast die Stimme zu verlieren. Der Knabe rutscht auf der Uferböschung aus und stürzt in die Lippe. Er wird im Nu von der starken Strömung fortgerissen, durch die Fangbäume dem ersten Mühlrad zugetrieben, von dessen Schaufeln gepackt und auf das zweite Rad hinübergeworfen, herausgewirbelt, wieder in das Wasser geschleudert verschwindet, kommt wieder an die Oberfläche, jagt wie ein Pfeil dem Badehaus zu, scheint zu zerschellen, aber er klammert sich an einen hervorstehenden Balken, kann sich festhalten. Bis die Augenzeugen, vor Entsetzen über den grausigen Vorfall fast gelähmt, so weit sind, dass sie herbeieilen und ihn bergen können. Das gellende Hilfegeschrei auf der städtischen Wäsche hatte alle Anwohner aus den Häusern gerufen. Fast besinnungslos vor Schreck ist das Schwesterchen des Verunglückten auf die Straße gerannt und schreit, schreit, was die kleine Stimme hergeben kann, sieht nicht mehr, was um es vorgeht, sieht und hört nicht, was auf der Straße daherkommt. Ein schweres Pferdegespann im Galopp. Einen Herzschlag später ist das Kind zu Boden geworfen, liegt unter den Hufen, das Fuhrwerk rasselt darüber hinweg, Frauen brechen ohnmächtig zusammen. Aber ehe man zur Unglücksstätte kommt und das Kind aufheben will, steht es von selber auf, Tränen überströmt, aber heil und unversehrt. Während die Zuschauer durcheinander schreien und sich nicht fassen können, kommt von drüben aus dem Haus bei der Bleiche ein anderes Geschrei. Sie haben den verunglückten Knaben in ein Haus getragen. Ihn in atemloser Hast ausgekleidet und auf ein Bett gelegt. Aber ehe sie mit ihren Wiederbelebungsversuchen anfangen können, schlägt das Kerlchen die Augen auf, gurgelt ein wenig, zappelt, will aus dem Bett. Kein Zweifel, nicht das Geringste fehlt ihm. Da erst, als es allmählich klar wurde, was vorgegangen war, eine zweifache Kinderrettung im Verlaufe von wenigen Augenblicken, löst sich der Bann. Wo Frauen sind, da fallen sie über die Tische und weinen. Die Männer sind bleich und still. Als die Mutter an jenem Vormittag, da man ihr die beiden Kinder zurückgebracht hatte, ihren kleinen Heinrich auf den Arm nahm und ihn, weil ihr sonst nichts einfiel, fragte, wie es ihm zumute war, lächelte er nur, ich habe nichts gesehen als einen schönen Engel. Der Schutzengel in Cantu. Diese Geschichte hat sich am 11. November 1958 in Cantu in Norditalien ereignet und war in vielen Zeitungen und Zeitschriften zu lesen. Ein großer Zirkus hatte in Cantu seine Zelte aufgebaut. Es war ein Löwenzirkus. Vier ausgewachsene Löwen sollten da ihre Kunststücke zeigen. Jeden Abend drängten sich die Kinder aus Kantu um die Käfige, wenn die Löwen gefüttert wurden. Das war aber auch zum Staunen. Diese furchtbaren Tatzen, dieses schreckliche Gebiss. Und das donnernde Gebrüll, wenn sie ihr Futter rochen, das rohe Fleisch. Alle hatten die Löwen gesehen. Alle sprachen nur noch von ihnen, zu Hause, in der Schule, beim Spiel auf der Straße. Dann aber, am 11. November, tönten die Nothörner von den Türmen der Stadt. Sie bliesen hastig und aufgeregt Alarm. War Feuer ausgebrochen? Zuerst liefen alle neugierig hinaus auf die Straßen, doch dann stürmte alles schreiend zurück in die Häuser. Türen und Fenster wurden verriegelt und alle Blenden geschlossen. Kein Mensch wagte einen Blick aus dem Fenster. Was war geschehen? Die Lautsprecherwagen des Zirkus rasten durch die Straßen und riefen aus: Achtung! Achtung! Vier Löwen sind ausgebrochen. Einwohner von Kantu, bleibt in den Häusern. Vorsichtig! Vorsichtig! Ab und zu fiel ein Schreckschuss. Sonst hörte man nichts als die vielen lärmenden Lautsprecher. Nach einer Stunde wurde ausgerufen: Achtung! Achtung! Drei Löwen sind wieder eingefangen. Der vierte hat eine Frau angefallen und verletzt. Vorsichtig! Vorsichtig! Eine Mutter mit drei Kindern saß in der Küche ihres niedrigen Hauses und zitterte wegen der großen Gefahr. Sie betete mit ihren Kleinen zu allen heiligen Engeln: Ihr heiligen Engel Gottes, kommt! Da, ein jäher, wilder Sprung, ein Knall, als hätte der Blitz eingeschlagen, das Küchenfenster fiel mit Glas und Rahmen nach innen und der große Kopf des Löwen schaute herein. Schreiend ergriff die Mutter zwei ihrer Kinder und rannte in die Scheune, auf jedem Arm ein Kind. Das Kleinste in der Wiege war zurückgeblieben. Sie wollte zurück, aber die beiden Kinder klammerten sich in Todesangst an ihre Mutter und ließen sie nicht los. Was jetzt tun? Plötzlich wurde die arme Frau ruhiger. Sie stammelte nur immerzu: Schutzengel, hilf! Schutzengel! Und die beiden Kleinen sagten auch nur schluchzend: Schutzengel, Schutzengel! Die arme Mutter hörte Männerschritte vorsichtig nahen. Es waren Leute vom Zirkus. Aber der Löwe ließ sich nicht herauslocken. Er hatte sich neben die Wiege gelegt, als sei er müde. In Eile holten die Männer einen Notkäfig herbei, bauten ihn vor dem Fensterloch auf und legten dem Löwen Futter hinein. Dann warteten sie ab, mit Schusswaffen in der Hand, jeden Augenblick bereit, die Bestie zu erschießen, falls sie das Kind angreifen würde. Erst nach zwei Stunden erhob sich der Löwe, streckte sich, hob witternd den Kopf und suchte sich das Fleisch. Langsam schob er sich durch das Fensterloch und hinein in den Käfig. Er stürzte sich jetzt so gierig auf das Fleisch, dass er es gar nicht merkte, wie sich hinter ihm die Schiebetür am Käfig schloss. Kurze Zeit danach meldete der Lautsprecher: Alarm vorbei, Gefahr vorüber, alle Löwen in Sicherheit. Und als das Leben in der Stadt wieder seinen gewohnten Lauf nahm, da erst vernahmen die Leute, was geschehen war, es war unglaublich. Der Löwe hatte in seiner Blutgier die Frau geschlagen und zerfetzt, aber er hatte zwei Stunden neben der Wiege eines 2 Monate alten Kindes gelegen und es nicht angerührt. Viele eilten zu der Mutter hin, diese aber konnte ihnen nichts erzählen. Sie stammelte nur immer: Schutzengel, Schutzengel. Eine andere Erklärung war für sie unmöglich. Auf der Säuglingsstation. Wunderbar ist das Wirken der Schutzengel bei den Menschen. Sie sind die willigen Boten Gottes für die Menschen. So schrieb einst die Sel. Anna Katharina Emmerich, die ihr ganzes Leben hindurch ihren heiligen Schutzengel neben sich sah. Punkt. Das sollte auch die Auffassung aller Menschen sein, die im Leben oft den Schutz der Engel erfahren haben, die der Engel stumm bei der Hand nahm und sie, beladen mit leiblichen und seelischen Nöten, sicher auf dem rechten Pfad hielt. Aber auch jene werden es bezeugen, die durch ihren Beruf als Eltern, Lehrer oder ähnliches selbst Schutzengeldienst an anderen leisten dürfen. Punkt. Aus meiner Arbeit als Krankenpflegerin möchte ich einige Begebenheiten erzählen. 8 Wochen waren vergangen, seitdem ich als Krankenpflegeschülerin im Krankenhaus X arbeitete, da wurde ich bereits zur Nachtwache in der chirurgischen Abteilung eingeteilt. Dieser waren auch die Wöchnerinnenstation und Säuglingsstation angeschlossen. Unser Krankenhauskaplan, der uns gut betreute, sagte noch vor Beginn der Nachtwache: Schwester, vergessen Sie die Schutzengel der Kinder nicht. Es war am Abend des 1. Mai. Etwas beklommen hatte ich meinen Dienst als Nachtschwester angetreten. Das erste Mal im Leben nachts mit Operierten, Wöchnerinnen und Säuglingen. Ein schweres Gewitter ging nieder, Blitze und heftige Donnerschläge begleiteten meine ersten Abendstunden. Dumpf hallten die Tritte in den langen, schwach erleuchteten Krankenhausgängen. Es war fast zum Fürchten. Die erwachsenen Patienten waren versorgt, als ich gegen 10 Uhr abends das Kinderzimmer betrat, um die Säuglinge für die Nacht fertig zu machen. Ein lähmendes Entsetzen packte mich, als ich einen 3 Tage alten Säugling, das erste Kind nach 11-jähriger Ehe, blau, Schaum vor dem Mund, im Bettchen fand. Ein Notschrei zum heiligen Schutzengel. Das Hinaufstürzen über die Treppen, das Rufen nach der Hebamme geschah in Bruchteilen von Sekunden. Dann ging es an die Arbeit. Das Kind wurde entkleidet, geschüttelt, mit kaltem Wasser abgerieben, noch rührte es sich nicht. Endlich, nachdem es die Hebamme an den Füßen schwenkte, den Kopf nach unten, löste sich ein Schleimfropf. Das Kind hatte während der Geburt Fruchtwasser geschluckt. Das Kind fing an zu schreien, es war gerettet. Aber die Not dieser Nacht war noch nicht zu Ende. Wenige Stunden später wurde eine Mutter zur Entbindung aufgenommen. Die Geburt verlief schnell und glatt, aber das Kind war eine winzige Frühgeburt. Als die Hebamme es mir auf die Station brachte, sagte sie gleich, Schwester, wenn Ihnen dieses Kind stirbt, trifft sie keine Schuld, es ist zu schwach. Wieder ein Notruf zum heiligen Schutzengel, und das in jeder weiteren Nacht meines Dienstes. Wenn ich das in Watte gepackte kleine Bündel wickeln musste, streckte es die zarten Glieder, als täte es im nächsten Augenblick den letzten Atemzug. Ich war glücklich, wenn es wieder zwischen seinen Wärmflaschen in den Kissen lag. Gefüttert wurde es mit der Pipette. Eine mühsame Verrichtung, aber die Arbeit hatte sich gelohnt. Mein Säugling gedieh und konnte nach 3 Monaten die Klinik verlassen. Abend für Abend, bevor ich meinen Nachtdienst begann, habe ich meine Patienten, besonders die Kinder, den heiligen Schutzengeln empfohlen. Nach 4 Wochen, am Ende der Nachtwache, war ich zwar sehr erschöpft, aber froh und dankbar, dass ich mit Hilfe der Schutzengel besonders die Kinder meiner Ablösung wohlbehalten übergeben konnte. Bindestrichpunkt. Die heiligen Schutzengel, der heilige Erzengel Raphael, mussten später in meinem Dienst als Fürsorgerin immer mit auf die Reise bei Kindertransporten. Es war schon eine Verantwortung, manchmal während langer Nachtfahrten die Kinder zu betreuen, oder gar während des Krieges bei den vielen Fliegeralarmen. Ich erlebte aber oft und oft die spürbare Begleitung der heiligen Engel. Endlich weiß ich, wie mein Schutzengel heißt. Als Annemarie und Hansjörg zur Schule gingen, lernte ich mit ihnen den Katechismus. Der kleine 3-jährige Christian hörte dabei sehr aufmerksam zu. Einmal erzählte ich ihnen die Geschichte von Tobias. Die Kinder waren über den guten Ausgang dieser Geschichte so erfreut, dass klein Christian vor Freude ausrief, endlich weiß ich, wie mein Schutzengel heißt, Raphael. Und gelt Mama, der gehört mir allein, ganz allein. Von da an begann eine tiefe und große Schutzengelverehrung. Im Sommer 1957 musste unser 3-jähriger mit meiner Schwester in die Ferien ins Pustertal. Ich wollte den Buben nicht hergeben, er wollte auch gar nicht gerne gehen, aber meine Schwester bat mich so sehr, ihr die Freude zu machen, dass ich zustimmte. Beim Abschied sagte ich zum Buben, wenn du Kummer hast und die Mama brauchst, dann schickst mir halt den Raphael. Am 20. August, dem Namenstag unseres verstorbenen Papas, hatte ich einen Traum. Ich ging in Meran über die Postgasse hinunter. Da trat ein Gepäckträger zu mir und bat mich, ein Paket zu schnüren. Sofort tat ich es im Traum, aber während ich den Spagat durchzog, riss das Papier auf und ich hatte einen Sarg vor mir, etwa in der Größe für ein 6-jähriges Kind. Bestürzt sagte ich zum Gepäckträger, ja, weiß die Mama etwas davon? Da legte er den Finger an den Mund, machte PST, PST und sagte, die Tanten haben es verheimlicht. Ich wachte auf, und es befiel mich große Angst. Ich dachte nichts anderes als, Christian ist krank. Es drängte mich eine innere Stimme, sofort nachschauen zu gehen. Aber da ich mein Geschäft nicht schließen konnte und nicht ganz sicher war, ob die Tanten mit dem Buben in Bozen oder noch in Pfalzen bei Bruneck waren, schickte ich meine 13-jährige Annemarie nach Bozen und sagte, schau nach, ob die Tanten im Büro sind, denn wenn sie vom Urlaub zurück sind, sind die Buben auch da und dann bringst mir sie und sagst, dass Mama sehr große Sorge um Christian hat. Annemarie kam erst spät abends heim und sagte, Mama, Mama, unser lieber Raphael hat es dir richtig gesagt. Stell dir vor, die Tanten haben zwei Doktoren gerufen, weil Christian ganz schwer krank ist. Die Tanten wollten dir's verheimlichen, aber der Raphael war doch gut und hat es dir gesagt. Am nächsten Tag fuhren wir ganz früh nach Bozen und holten unseren Buben. Er war recht schwach und elend. Der Hausarzt hatte keine Hoffnung mehr, ebenso wenig der Arzt in Bozen. Nach einer kleinen Besserung bekam der Bub Ende September einen schweren Rückfall. Wir mussten Christian in eine Klinik einliefern. Als ich ihn zum Abschied fragte, wie er mich verständigen wolle, sagte er, ich bete, Raphael, hol die Mama, bitte, hol die Mama. Die Ärzte der Klinik waren ganz verzagt über den Zustand des Buben. Dr. K. wollte ihn unbedingt operieren, da die Bauchspeicheldrüse vereitert war und er eine Kanüle hätte einsetzen müssen. Ich bat den Arzt, er solle nochmals röntgen und mit der Operation warten. Ich wusste, dass es für Pankreaserkrankung keine Hilfe gibt. Und alle nach einem schweren Leiden daran sterben. So ging ich in der Früh darauf zur Heiligen Messe und sagte zur Gottesmutter, liebe Mutter Maria, schau, wenn es Gottes Wille ist, dass der Christian sterben muss, dann sei so gut und nimm ihn gleich zu dir. Denn ich bin nicht in der Lage, die Krankenhauskosten zu zahlen, weil erst vor 3 Jahren mein Mann gestorben ist und wir alles ersparte Geld für Arzt und Medizin gebraucht haben, ja, Schulden machen mussten. Du weißt, wie weh es mir tut, gerade ihn zu verlieren, aber mir ist Gottes Wille gewiss recht. Wenn du ihn aber vielleicht einmal brauchen kannst, dann schenke ich ihn dir. Ziehe ihn dir auf und du darfst dein Recht allezeit geltend machen. Ich ging sehr erleichtert nach Hause und dachte, jetzt kann kommen, was will. Gegen Mittag erhielt ich von der Klinik einen Anruf, ich solle sofort kommen. Zitternd ging ich hin, der Arzt Dr. K. kam mir entgegen und sagte, Frau B., Sie können Ihr Bübel nach Hause nehmen. Wir haben es geröntgt, es ist kein Schatten mehr wahrnehmbar. Ich kann es mir nicht erklären. Was haben's denn getan? Ich gab zur Antwort, Sie glauben ja doch nichts. Aber ich will es Ihnen sagen, ich habe sehr innig gebetet. Das muss wohl so sein, anders ist es gar nicht möglich. Ihr Mütter könnt wohl viel mehr als wir Ärzte. Für uns ist oft das Schneiden leichter als so etwas. Jedenfalls gehen Sie gleich zu Ihrem Hausarzt, er wartet auf Sie, ich habe ihn angerufen, aber ich glaube kaum, dass diese Besserung anhält. Christian empfing mich jubelnd, zieh mich schnell an, Mama. Der Raphael war da. Ja. Welcher Raphael? Fragte ich. Der meinige, sagte er hat mir eine gute Medizin gebracht. Er hat gesagt, Christian, sitz auf, ich bringe dir die Medizin Gottes. Trink davon. Oh, die war gut, wie Honig, aber nicht so süß. Ich sagte, da wird halt eine Klosterfrau da gewesen sein. Nein, nein, Mama. Die Klosterfrauen haben einen Schleier auf. Aber der Raphael hatte lange Haare und die Ärmel aufgestülpt und einen Gürtel um die Mitte. Er war ganz hell und ganz schön, oh ganz schön, und er hat mir auch beim Trinken geholfen. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wir gingen zu unserem Hausarzt. Der untersuchte ihn und drückte ganz fest auf die Stelle, die vorher so schmerzte, der Bub aber spürte gar nichts. Da hob ihn Dr. V. auf, küsste Christian und sagte, geh schnell und lass für deinen Papa eine heilige Messe lesen, du hast Hilfe von oben bekommen. 99% sterben mit diesen inneren Verbrennungen. Du aber bist das glückliche 1%. Da sagte Christian, nein, nein, nicht der Papa, sondern der Raphael hat mich gesund gemacht. Ich habe nur mit dem Raphael gesprochen, nicht mit dem Papa. Ich sagte ihm, bitte heile mich. Der Arzt sagte und sagt es auch heute noch, dass dies ein wirkliches Wunder sei. Es war der 3. Oktober 1957, als ich Christian von der Klinik abholte. Nach einigen Tagen kam unser Onkel Pfarrer auf Besuch. Wir erzählten ihm, was vorgefallen war. Dieser sagte uns, dass der Name Raphael Medizin Gottes bedeutet. Alle in unserer Familie lieben seitdem Raphael gar sehr. Ja. Wir verehren alle Chöre der Heilige Engel seitdem. Und das Beglückende, die Heilung hat angehalten. Die Mutter schreibt unterm 24. Oktober 1965 an den Herausgeber, auf dessen Anfrage, Zu Weihnachten dieses Jahres wird Christian 14 Jahre alt. Er ist 1,80 Meter groß und stark wie ein Mann und kräftiger als sein Bruder Hans-Jörg mit 18 Jahren. Aus großer Dankbarkeit habe ich Ihnen diese lange Geschichte mitgeteilt. Wir alle in unserer Familie lieben die heiligen Engel und ganz besonders Sankt Raphael.